Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, da sind wir wieder. Eine der besten Bundesliga-Saisons der letzten 20 Jahre ist vorbeigegangen und hier bei KMD geht's erst so richtig los. Ich würde sagen, es ist ein Fußballfeiertag mit Alex Schlüter am Mikrofon und Benny Zander. Frohe Pfingsten.
Ich fühle mich so ein bisschen wie bei so einer Privatradiosendung. Hier geht's erst richtig los. Es ist soll ich noch so ein paar lustige Audioschnipsel einspielen?
Nein, musst du nicht. Das ist überhaupt nicht unser Anspruch. Das ist überhaupt, wir sind doch hier nicht der Party-Podcast. Sind wir überhaupt ein Bildungspodcast? Erklär den Leuten kurz, was Pfingsten eigentlich ist und die Bedeutung dieses tollen Feiertages.
Nö. Können Sie einfach auch mal googeln. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich bin Freiberufler. Für mich gibt es keine Feiertage. Wir arbeiten schon wieder am Feiertag. Ich komme mit diesen ganzen Feiertagen ständig erzählen mir irgendwelche Leute, vor allem bei diesem Feiertag ist es ja noch so, der ist ja sogar relativ knapp dran an meinem Geburtstag. Ne? Also bei dem müsste ich wirklich wissen, wann er ist mittlerweile. Wenn ich jetzt auf mein 35. Lebensjahr...
Stimmt, das nächste Woche Geburtstag, genau. Ne?
Gehe ich auf das 35. zu oder beschließe ich das? Wie ist denn das?
Also es geht auf jeden Fall vor dir weg. Ab dem Alter gehen Lebensjahre laufen vor dir weg. Das kann ich dir sagen.
Ja, ist korrekt,
aber
ja.
Das müsste ich jetzt auch nachrechnen. Googelt das. Also googelt bitte, ob Benny Zander auf sein 35. Lebensjahr zugeht oder ob er auf den letzten Metern ist.
Ja, also ich werde auf jeden Fall 35, das haben die Leute jetzt verstanden. Und ich habe wirklich gar keine Ahnung von Pfingsten. Ich weiß, es gibt Pfingstmontage, so wie es Ostermontage gibt. Was es damit auf sich hat, wer da... auferstanden, verstorben, was auch immer. Einfach Dr. Google wird euch helfen. Ich bin hier da,
wenn
um über Fußball zu reden.
Wenn du 0 Jahre bist, dann ist das dein erstes Lebensjahr,
ja.
Logischerweise.
Ja.
Das heißt, einem Sinn, wenn du 34 bist, dann ist das dein 35.
Korrekt,
Lebensjahr,
ja. Da
das wir aktuell mit dir erleben dürfen. Mhm. Wir sind in deinem 35. Lebensjahr durch eine fantastische Bundesliga-Saison gegangen. Wir haben viele tolle Tore gesehen. Wir haben Emotionen gesehen. Wir haben Alex Schlüter weinen sehen, wir haben nicht, und da muss ich die erste Kritik dieses Wochenendes loswerden, Jürgen Klopp weinen sehen. Ist es jetzt doch außer Mode? Und so habe ich quasi einen Trend abgeschafft und Jürgen Klopp sagt, nee, the new cool is not to cry.
Ich könnte mir vorstellen, dass er eventuell, er ist ja jetzt auch bei Instagram, dass er die weinenden Bilder von dir gesehen hat und sich dann dachte, das geht nicht. Das geht definitiv so nicht.
Ja, ich weiß nicht, wie ich mich von Liverpool verabschieden will, aber auf jeden Fall nicht auf so eine Art, wie Schlüter es von der Saison gemacht hat.
Wie findest du das eigentlich? Ich finde das schon ganz lässig, dass jetzt hinten raus nochmal sie das Momentum genutzt haben, einfach um The Normal One, das ist ja seine Profilbeschreibung bei Instagram, dass der jetzt plötzlich dann doch nochmal in den sozialen Netzwerken unterwegs ist.
Ja, und Stefan Raab, ne? Ja. Irgendwie komisch.
Ja.
Also ich muss wirklich sagen, dass ich es irgendwie ein bisschen komisch finde. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt wirklich Spaß beiseite getalkt, ich fand den Abschied nicht so emotional, wie ich es gedacht hätte, weil wir haben Familie zum Grillen eingeladen, weil das alles irgendwie ein bisschen zu durchorganisiert war. Es gab auch so einen Moment, da hat der einzige Mensch, der so richtig geschluchzt hat an der Anfield Road, nämlich die, ich glaube, es war so die Pressebetreuerin, ich weiß es nicht so genau, ich kannte die Dame leider nicht, ihm gesagt, wie es jetzt abläuft und konnte sich vor Tränen kaum ausdrücken. Und da hat er schon so geguckt und gesagt, achso, jetzt muss ich da hinlaufen. Und du hast die Bilder gesehen, ne? Also
Diejenigen,
die das nicht getan haben, obwohl es natürlich im neuen sozialen Medium, in der neuen Welt des Jürgen Klopp auch rumgegangen ist. Nach diesem letzten Heimspiel in Liverpool, nach Ende der Saison, wurde in der Mitte des Platzes sehr viel Bühne aufgebaut. Also man hat auch überlegt, ob vielleicht Coldplay gleich auftritt, aber es war nochmal komplette Verabschiedung der Mannschaft, auch von Leuten wie Thiago und Matip, die den Verein verlassen werden, und dann der komplette Trainerstab und am Ende Klopp. Und das Ganze natürlich auch mit Interview, und irgendwie fand ich, es wirkte zu durchgetaktet und durchgeplant und als nächstes das und jetzt müssten wir alle nochmal dahin gehen. Ich habe im Nachhinein gedacht, es wäre besser gewesen, also Ehre wem Ehre gebührt, ne, dass man die lang verdienten Spieler auch verabschiedet, klar, aber es wäre besser gewesen, wenn einfach völlig unorganisiert, ohne dass dann nochmal Leute Spalier stehen und die Altverdienten des FC Liverpool nochmal die Hände schütteln, wenn man gesagt hätte, und jetzt gehen wir alle rein und Kloppe, komm, lauf einfach nochmal raus, geh einfach nochmal raus. Und dann steht er da alleine auf dem Platz und ist halt einfach normal und geht zu den Fans. Vielleicht hätte er es doof gefunden, weil mindestens seinen Trainerstab hätte er mitgenommen, aber das wäre ja okay gewesen. Ich glaube, es hätte mehr Emotionen in ihm ausgelöst.
Das ist ja absolute Gotteslästerung, was du hier betreibst. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist, wenn ich das Internet so durchforstet habe. Also ich habe es nicht live gesehen, muss ich dazu sagen, denn im Gegensatz zu dir zwinge ich meine Familie am Pfingstsonntag nicht den Abschied von Jürgen Klopp zu gucken, sondern ich habe es dann nachgeguckt. Weil
Jutti hat es vorgeschlagen. Ach, ich habe gesagt,
ja, genau,
ich habe in der Familien-WhatsApp-Gruppe, ich glaube, ich war es. Ich habe dazu eingeladen, wollte zum Grillen vorbeikommen und dann hat Jutti gesagt, da wird ja auch Klopp verabschiedet, das wird emotional. Habe ich gesagt, können wir gucken.
Also sehr
und später auch noch ihr neues Lieblingsteam, die New York Knicks, in Game 7. Wir sind eine Sportfamilie.
Sehr geehrte Frau Schlüter, Sie hören ja diesen Podcast jede Woche. Sie müssen ein bisschen weniger Zeit mit Ihrem Sohn verbringen. Sie tauchen mir zu sehr in Bundesliga- und NBA-Kreise und Fußballkreise generell ab. Warum sieht sich eigentlich deine Mama plötzlich?
Hör auf, Judy zu sitzen. Du hast bei ihr in der Küche schon Plätzchen gebacken.
Ja, es ist wirklich absurd.
Das können wirklich nicht viele Männer von sich behaupten.
Ich nehme das Siezen zurück. Also ich habe alles, was ich dann jetzt gesehen habe, wie gesagt, die sozialen Netzwerke sind voll. Ich verstehe natürlich ein bisschen, wo du herkommst, weil wir ja gerade auch so ein wenig in den vergangenen Wochen nun mal mitbekommen haben, wie das zum Beispiel bei Christian Streich war, ne? Und der war sehr nah am Wasser gebaut bei den verschiedenen Verabschiedungen in den Stadien, auch in den fremden Stadien und war halt super gerührt. Und Kloppo war eine Spur straighter, aber weil er, ich weiß nicht, ich schätze vielleicht Jürgen Klopp auch ein bisschen mehr so ein, dass er sich noch mehr dafür gerüstet hat als Christian Streich, dass er sich vielleicht auch ein bisschen mehr dafür rüsten kann als Christian Streich.
Which would not be normal irgendwie, oder? Das ist doch das, was dann so ein bisschen enttäuschend ist. Erwartet es irgendwie anders von ihm. Also und ich will jetzt gar nicht, jetzt ernsthaft, ne? Ich will ihm ja gar nicht vorwerfen, dass er da nicht voll emotional dabei war. Ne? Also er hat natürlich trotzdem tolle Worte gefunden und er war trotzdem glücklich, das definitiv, aber ich hatte so das Gefühl, es wäre anders besser gewesen und ich hatte auch das Gefühl, dass er das selber so gesehen hat, aber natürlich sagst du nicht, die stehen jetzt alle da draußen und ich muss noch x Hände schütteln und das ist Programmplanpunkt 16b, ich warte noch ab, bis wir dann so weit gekommen sind. Anders wäre es besser gewesen.
Also was wir auf jeden Fall vielleicht mal, ich habe die Ansprache von ihm an die Mannschaft in der Kabine dann auch gesehen, da wurde natürlich auch wieder mitgefilmt und so, ne? Wir müssen nochmal festhalten, der Typ hat fast 500 Spiele diesen Club gecoacht, wo wir vorhin bei meinen Lebensjahren waren, der war fast ein Drittel meines Lebens Liverpool-Trainer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, das Oktober 2015, weißt du noch, was wir für kleine Scheiße waren im Oktober 2015? Ich glaube, da haben wir mit Podcasten angefangen, kann das sein?
Ja, das stimmt, aber frag mal Angie Merkel und Jogi Löw. Die lachen darüber.
Ja, aber die meisten Trainer kommen ja nie in den Genuss, ne? In so eine lange Phase hat es ja vorher bei Dortmund schon. Und das ist dann schon das, jetzt unabhängig davon, wie Klopp gewirkt hat. Ich fand es schon krass, wie alle anderen gewirkt haben. Ich habe mir jede Straßenumfrage angeguckt bei den Liverpool-Fans. Ich habe jedes Gesicht versucht aufzusaugen, was da irgendwie auf der Tribüne war.
Und klingt eklig, ist aber okay.
Ja, und weißt, was ich meine.
Das ist so ein bisschen deine Teenie-Zeit mit den ersten Disco-Besuchen.
Aber wie wild ist das bitte, dass ein Fußballtrainer und auf den ersten Blick ist er ja nichts anderes. Er ist halt Trainer dieses Vereins, ne? Aber was der da ausgelöst hat, John Oliver, einer meiner absoluten Lieblings-Comedians, hat eine Ode an diesen Typen gehalten und ihm ist fast die Stimme weggebrochen. Das heißt, was der Klopp bei Liverpool da ausgelöst hat, die Leute, das grenzt ja fast schon an Fanatismus, wie die diesen Klopp einfach zu ihrem Heiligen da gemacht haben. Und das ist schon einfach beeindruckend, weil er halt auch der Typ ist, der er einfach ist und mit seiner Art, die er hat, das hat in Dortmund so funktioniert und in Liverpool, womit ich jetzt nicht sagen will, dass das eine gekünstelte Art ist, sondern ist halt einfach so. Und dann nimmt er im Zweifel halt auch einfach und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dieses Gefühl, dass du nicht nur einen ganzen Verein, sondern dass du eine ganze Stadt mitnimmst und zwischenzeitlich auch mal auf deinen Schultern trägst und schulterst quasi, deren, sind die jetzt glücklich oder sind die traurig? So, das ist jetzt mein Ding, dafür zu sorgen, dass die glücklich sind.
Das haben da eine Zeit lang die Beatles gemacht und jetzt war es Kloppo. Mal gucken, wer als nächstes kommt. Ja. Wir reden jetzt nicht über Nachfolger. Ich kann noch sagen, dass ich ja in Manchester gewesen bin, um mal wieder den harten britischen Akzent kennenzulernen. Und in Manchester hatte ich zwei unterschiedliche Taxifahrer, die Hardcore United-Fans sind. Es gibt ja nun eine besondere Rivalität zwischen United und Liverpool. Und ich kann dir sagen, und ich glaube nicht, weil sie wussten, dass ich aus Deutschland komme und bestimmt Kloppo gut finde, die haben beide unabhängig voneinander gesagt, dass Jürgen Klopp etwas Besonderes geschafft hat, nämlich, dass Leute außerhalb von Liverpool ihn gut finden. Ja. Also du hast das jetzt mit der Stadt selber angesprochen, stimmt, bin ich bei dir. Aber die besonders große Leistung, ich glaube gerade, wenn es um Manchester geht, aber offensichtlich auch an anderen Orten in England, ist eben, dass das so ein Typ ist, den du auch über die Stadtgrenze hinaus einfach irgendwie gut finden musst. Und das ist was ganz Spezielles, weil, ne, nimm jetzt Sir Alex Ferguson in Manchester über die Jahre, Arsène Wenger bei Arsenal, ne, den fanden die Fans total gut, aber andere vom anderen Verein haben den gehasst. Ne? Was auch okay ist. Roy Keane, gegnerische Mannschaften, größtes Arschloch überhaupt. Ne? Dann gab es vielleicht mal so Thierry Henry, Dennis Bergkamp und jetzt bin ich nur bei dieser Konstellation, womöglich auch andere. Aber es schaffen die wenigsten, dass gegnerische Fans anerkennen, ja doch, das ist schon irgendwie ein guter Typ, der wäre in unserem Verein sicherlich auch einer, der uns voranbringen würde.
Ja, und das Verrückte ist ja, dass an diesem Wochenende, wo ja auch noch eine Meisterschaft entschieden wurde, ne, über Klopp vor allem berichtet wurde und nicht über City und Guardiola haben das Ding schon wieder geregelt, aber es war zumindest mal eng bis hinten, bis zum Schluss mit Arsenal. Übrigens, Guardiola lese ich hier gerade auf kicker.de, ich bin einem Abgang näher als einem Verbleib, das Zitat von Pep Guardiola, aber das ist auch einfach ein Zeichen, genau was du jetzt auch gesagt hast mit den Fahrern, das, was Klopp da einfach für eine Rolle gespielt hat und weil du den Nachfolger übrigens angesprochen hast, ne, Arne Slot, er hat einen Gesang im Stadion für seinen Nachfolger angestimmt und damit quasi die nächste Ära eingeleitet, wenn du so willst. Wie krass ist es bitte, das zu machen? Also das fand ich schon, da war wirklich, bei allem anderen bin ich mittlerweile, wie gesagt, vielleicht auch von den letzten Streichwochen oder so fast ein bisschen abgestumpft und habe mir das trotzdem gerne angeguckt. Aber als er einfach einen Arne Slot, na 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 na, da dachte ich mir, oh Gott, was bist du für ein genialer Typ.
Also wirklich. Da spätestens. Ja. Das ist der Bericht von der Insel. Und dann einmal in eigener Sache. Leute, wir haben ja gesagt, wir werden drüber sprechen. Wir sind einem Abgang näher als einem Verbleib. Wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann auch nochmal detaillierter drüber sprechen, aber irgendwann dann unsere letzte KMD-Folge in den Kasten gezimmert haben.
Genau, also wir gehen jetzt quasi gemeinsam auf KMD-Abschiedstournee, wenn man so will. Die positive Nachricht ist, die Tournee endet nicht in ein oder zwei Wochen, weil es gibt noch, das haben wir glaube ich noch gar nicht offiziell hier bekannt gegeben, es wird noch EM-Folgen mit uns geben, so wie ihr das von den letzten beiden Turnieren kennt. Wir werden versuchen, euch wieder da alles, was uns irgendwie auffällt und nicht auffällt beim Turnier, bei der Heim-EM, beim deutschen Team irgendwie mit auf den Weg zu geben. Wir werden in dieser Folge ja auch noch über den DFB-Kader sprechen. Aber diese Folgen gibt es noch, aber das ist für uns beide dann jetzt quasi der Beginn unserer Kicker-Meets-Saison-Abschieds-Tour. Also nach der Europameisterschaft werden wir erstmal ein, wie auch immer, kleines, vielleicht längeres Podcast-Päuschen einlegen.
Ja, also die Konstellation, die kennt ihr mittlerweile. Ich bin nächste Saison nicht mehr bei The Zone. Was deine Zukunft angeht, muss man ja auch überhaupt mal gucken. Aber die Grundkonstellation ist eben überhaupt erstmal, dass ich nicht mehr für The Zone tätig sein werde und dieser Podcast nun zu 50% aus The Zone besteht. Und wenn der eine nicht mehr den anderen trifft, dann ergibt es alleine dahingehend nicht mehr so viel Sinn. Gute Nachricht, ich habe keine Tränenflüssigkeit mehr, ich werde nicht nochmal heulen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir nach der Europameisterschaft dann mit Kicker Meets The Zone aufhören. Wobei du sagen kannst, weil du gerade frisch mit den Chefs gesprochen hast, dass es zumindest einen Kicker Meets The Zone weitergeben wird. Ist das genau richtig, Herr Zander?
Genau, also den Podcast wird es auch zur kommenden Saison geben. Da könnt ihr euch einfach mal überraschen lassen, wie der dann genau aussieht. Nur dann halt eben nicht mehr mit Schlüter und Zander. Und es ist wirklich so, ne? 2015 haben wir, glaube ich, angefangen zu podcasten zusammen. Dann gab es ein Jahr Pause mal dazwischen.
Hat uns nicht gut getan.
So ein Päuschen ist vielleicht gar nicht so verkehrt, um mal ein bisschen zu Atem zu kommen.
Ja, aber wir machen das jetzt erstmal so weiter, wie ihr es kennengelernt habt. Und wenn ihr bislang immer noch dran seid, dann fandet ihr das zumindest okay. Oder ihr habt verdammt viel Langeweile. Mhm. Dann tut uns natürlich jetzt schon leid, dass wir uns verabschieden werden in einigen Wochen. Aber bis dahin, wie gesagt, wir machen heute die Analyse, logischerweise die große Analyse des letzten Bundesligaspieltags. Du hast es gesagt, da gab es ja dann auch noch eine Kadernominierung, bei der wir leider ignoriert wurden. Aber das ist ein Thema, das wir an späterer Stelle besprechen. Und in den nächsten Wochen, also auch bis zur EM wird es noch eine Besprechung von dem, was dann nächste Woche alles so an Fußballspielen passieren wird, geben. Stichwort Europa League Finale, Stichwort DFB-Pokalfinale, Relegation. Und dann, wie gesagt, ist auch noch das Champions League Finale. Dann geht es rein in die Europameisterschaft. Also ihr könnt euch langsam entwöhnen und dann könnt ihr ja mal so ein bisschen gucken, ob es sich vielleicht gar nicht so schlecht anfühlt, Zander und Schlüter nicht mehr auf dem Ohr zu haben. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass Benny Zander relativ bald auch in die finanziellen Nöte gerät, dass er Privatnachrichten finanziell anbietet. Also, dass man vielleicht zumindest am Montag so für 6-7 Minuten Voice-Message von Benny Zander gegen schlanken Zehner bekommt. Oh. Und er sagt, dass er ja früher auch in der Kreisliga gespielt hat und aber eigentlich auch hätte höher spielen können, wenn das Knie nicht so oft gezwickt hat und so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er euch das anbieten wird, aber lassen wir das mal offen.
Was für eine sensationelle Idee. Also da denke ich tatsächlich nochmal drauf rum. Ansonsten freue ich mich wirklich, dass es dann irgendwann mal wieder eine Zeit gibt, wo sich unsere WhatsApp auch einfach mal um Dinge drehen, die nichts mit dem Podcast zu tun haben, als um Dinge, die was mit dem Podcast zu tun haben. Da gibt es eine leichte Schieflage mittlerweile, wenn man das mit Jahren davor vergleicht. Aber da denke ich nochmal drauf rum. So für einen schlanken Zehner, mein Take zu Manuel Neuer bei der Europameisterschaft, könnte was sein.
Könnte auch nichts sein, aber ich lasse auch dich jetzt erstmal fliegen. Meine Güte, wer weiß, wer unser Leben ein bisschen verfolgt hat, der kann zumindest vermuten, ohne dass wir irgendeinen Plan haben, ganz ehrlich, ist wirklich so, dass wir dann doch irgendwann wieder miteinander arbeiten müssen. Aber who knows? Erst einmal lasse ich dich jetzt fliegen und wenn du dann dich für 10 Euro prostituierst, dann ist das so. Dann kann ich nur, ich werde dann von diesen windigen hier Tag 24 Leuten angeschrieben und sagen, kannst du bitte was zum Absturz des Benny Z sagen? Und ich kann dann auch nur sagen, dass ich es schon immer wusste. Aber im Detail, die Nachrichten lest ihr dann bitte in den nächsten Monaten. Nochmal einmal ganz ehrlich, sorry, dass wir da auch nicht zu antworten konnten, weil viele dann auch über Instagram und Twitter und so gefragt haben, wie es denn jetzt mit KMD weitergeht. Das mussten wir jetzt erstmal für uns selber eruieren. Wir können uns dann in den nächsten Wochen auch nochmal ein bisschen ausführlicher zu den klaren Beweggründen, warum zum Beispiel Benny Zander auch einfach aus diesem Projekt aussteigt, äußern. Aber jetzt wollten wir das, um diese ersten Fragezeichen zumindest dann zu beseitigen, mal so klar feststellen, festhalten, kommunizieren.
Achtung, sensationelle Überleitung von mir. Keine Fragezeichen mehr gibt es in der Fußball-Bundesliga, mit einer Ausnahme.
Das werde ich so vermissen.
Denn wir steigen jetzt mal ein in einen wirklich wilden Abstiegskampf. Einen Abstiegskampf, den ich am Samstag von einer Sendung, die ich moderiert habe, zurückkommend im Auto mal wieder mit der guten alten Radiokonferenz verbracht habe. Und sagen wir mal so, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Denn diese Radiokonferenz hat viele Emotionen in mir hervorgerufen. Es ging hin und her. Was ist jetzt mit Union, Bochum, Mainz? Beim FC war relativ schnell der Garaus. Ich möchte mit dir zu Beginn gerne über den Abstiegskampf sprechen, denn ich bin ja nun wirklich, wir beide sind ja nun, glaube ich, nicht, außer beim einen oder anderen etwas Verwirrten, wir sind ja nun nicht in dem Verdacht, dass wir Fans von irgendwelchen dieser Teams sind, die da beteiligt sind. Und trotzdem habe ich mich mal wieder dabei erwischt und das sind die guten Momente, die der Fußball in einem hervorruft. Laut aufzuschreien, obwohl mir die Vereine eigentlich gar nicht, keiner der Vereine näher oder weiter weg ist. Einfach weil der Spannungsbogen und die Überraschungsmomente, die dieser Abstiegskampf zu bieten hatte, die haben mich mitgenommen. Das fand ich gut.
Ja, gut. Ich kann dir sagen, wo ich diesen Samstagnachmittag verbracht habe, nämlich im, die Werbung sei hier einmal zugelassen, Stadion an der Schleißheimer Straße. Ah, der ein oder andere wird es kennen, du sowieso. Wir haben da auch schon Nachmittage und Abende verbracht. In München, ich glaube Max Vorstadt, eine Fußballkneipe, eine der bekanntesten Fußballkneipen Deutschlands. Ganz, ganz liebe Grüße, toller Laden. Ich war wie kann ich denn das jetzt weniger professionell formulieren? Nicht angefragt, sondern mich hatte ein Kumpel gefragt, ob wir da zusammen Fußball gucken wollen, weil wir eh noch ein bisschen was zu bequatschen hatten.
Wie umständlich kann man denn formulieren, wenn ein Freund mit dem Fußball gucken möchte?
Ja, ich hatte die Anfrage eines Freundes dort zu schauen, ist Quatsch. Ja. Wobei der Freund auch ein Kollege ist und deswegen mussten wir später auch ein bisschen über Berufliches reden und deswegen kam ich, glaube ich, jetzt gerade in diesen unsympathischen Jargon. Aber ursprünglich war eben die Idee, dann können wir uns ja den letzten Spieltag zusammen anschauen und ich habe noch so gedacht, schwierig, weil normalerweise gucke ich den auf der Couch mit dem Laptop auf dem Schoß und mache mir die Notizen zu den Spielen, um dann schlaue Sachen am Montag in Richtung Benny Zander zu sagen. Aber wenn neun Mannschaften, wenn Benny Zander, habe ich gesagt. Achso,
okay. Ich klang wie Dennis Zander. Hätte ja sein können, dass du jetzt hinten raus hier nochmal einfach dir immer mal einen anderen Vornamen für mich auslegst.
Wenn du jetzt feststellst, dass ich dich über 10 Jahre falsch angesprochen habe. Des Benny Zander, habe ich gesagt. Und dann ist mir aber eben gewahr geworden, dass ich bei 9 parallelen Spielen sowieso nicht mitschreiben kann. Das heißt also, ich habe da einfach die Emotionen, wie du sie genannt hast, mitgenommen. Denn logischerweise waren die unterschiedlichen Fanlager im Stadion an der Schleißheimer Straße vertreten. Und ich kann dir sagen, sie haben von sich hören lassen. Und dann einfach alles am Sonntag nochmal angeschaut, um streberhaft mit dem Laptop mitzuschreiben, was ihr dann jetzt in den nächsten Minuten hören werdet.
Wie gesagt, ich musste das ohnehin machen, weil ich eben nur audiomäßig mich mit der Konferenz beschäftigt habe. Dann lass uns doch mal anfangen mit dem, was mich am häufigsten hat aufschreien lassen, das Spiel zwischen Union und Freiburg.
Achso, ich dachte, der Radioempfang auf dem Weg.
Nee, das war alles wunderbar. Also, und da muss man auch mal wieder sagen, ich meine, nicht nur, weil wir in diesem Medium ausgebildet wurden und auch häufig genug in solchen Konferenzen schon mit dabei waren, es ist auch einfach geil. Es ist einfach Radiokonferenz, 9 Spiele parallel, ständig brüllt einer. Es ist einfach geil, das so zu verfolgen.
Ja. Tja, das ist mein 6. Lieblingsmedium.
Das ist ja eine absolute Frechheit. Und Union gegen Freiburg war natürlich dann gerade hinten raus nochmal das Ding, was dem Ganzen dann die Kirsche aufgesetzt hat. Also Union braucht einen Sieg und eine Pleite von Bochum oder Mainz. Das war die Ausgangslage, die wir vergangene Woche besprochen haben. Und Union schlägt den SC Freiburg auf eine denkwürdige Art und Weise mit 2-1. Und Alex Schüder fasst das mal wie folgt für uns ein bisschen zusammen, den ganzen Wahnsinn, den es da gab.
Vielleicht ist das der Moment, in dem wir mal ein paar Monate zurückgehen sollten. Unsere erste Saisonfolge haben wir in Berlin im Stadion einer alten Försterei abgedreht. Interviewgast Oliver Runert. Und es, sind wir ehrlich, war nicht der Hauptgrund, dass wir ihn als Interviewgast hatten, dass wir beide gesagt haben, gutes Transferfenster von Union Berlin. Es war das Schlechteste der gesamten Bundesliga im Nachhinein. Da gab es dann so Namen wie Bonucci, die sogar im Anschluss an unser Gespräch mit Oliver Runert noch verpflichtet wurden, wo wir aber gerüchteweise schon wohl gehört hatten und gesagt haben, boah, mega geil, da so ein italienisches Monster in der Abwehr zu verpflichten. Es gab die Fofanas, die alle längst irgendwie schon wieder weg sind. Genau, Gosens ist noch da und dann sind wir bei der Aufstellung, deswegen kam ich nämlich drauf, wenn man überlegt, mit welchem Kader und vor allen Dingen mit welcher Offensivkonstellation Union in die Saison gegangen ist, dann ist es schon krass, wenn wir gucken, dass das entscheidende letzte Saisonspiel mit folgender Offensive bestritten wird: Vertessen, Aronson und Gosens. Hollerbach später eingewechselt, sollte noch wichtig werden, aber das ist so dermaßen anders als das, was Union in den letzten Jahren und auch zu Saisonbeginn auf den Rasen gebracht hat. Aber ich glaube, das, was Interimstrainer Marco Grote da jetzt auf den Platz, ich möchte jetzt nicht direkt sagen zaubert, aber eben wirft, spricht dann doch sehr für, ich gucke, wer in der Lage ist, sich noch den Arsch aufzureißen hier in dieser auf jeden Fall verkorksten Saison. Wir werden später auch noch über den möglichen Umbruch und sehr wahrscheinlichen Umbruch des FC Bayern reden. So etwas muss es bei Union auf Unioner Art ja auch geben. Erstmal war aber eben die Devise, sie müssen die Klasse halten. Und wie gesagt, das ist die Offensive. Dazu ein Trimmel als Kapitän und Außenverteidiger, Schäfer, Toussaint und Juranovic. Ob jetzt im Mittelfeld oder die beiden Außenverteidiger in der Fünferkette, wo zentral Döki und Knoche und Jogo Leit gespielt haben. Das nur, um euch abzuholen. Renault im Tor. Und dann gehen wir rein.
Kein Khedira, ne? Gelb gesperrt. Richtig, also ein Arsch auf Reissack fehlt, Roussillon verletzt und Volland nur von der Bank.
Und dann gehen wir rein in dieses Spiel mit der Zusatzinfo, dass Freiburg da ja auch nicht im Scheißegal-Modus angetreten ist, denn die hatten Europa noch klar als Ziel. Da werden wir auch gleich noch drüber reden. Freiburg hat die erste Großchance, zumindest das erste Aufschreien an der alten Försterei, als Doan auf Eggestein spielt und der knapp vergibt. Also da hat man Union schon noch sehr angemerkt, dass sie nervös sind. Man könnte jetzt auch sagen, naja, ist der Grund, wenn man den Ball nicht so laufen lässt, dass man nervös ist oder dass man das ja in den letzten Wochen sowieso nie gemacht hat und im Moment einfach nicht kann. Aber da war schon noch sehr viel Nervosität oder zumindest fehlende Stringenz gerade mit dem Ball am Fuß zu spüren. Und dann braucht es halt eine, ja, was für eine Entscheidung, um die erste Großchance auf Unioner Seite herbeizuführen?
Handelfmeter, Makengo, mit dem abgespreizten Arm am Ball sehr unglücklich mal wieder. Ne? Wir haben häufig diese Situation mittlerweile, wo wir sagen, okay, der Arm ist abgespreizt, wie viel die Spieler dann immer dafür können. Irgendwie ist halt gerade so ein bisschen die Auslegung so da in dieser Situation.
Und ich finde auch, wie unnatürlich das ist, ist die große Frage, ne? Also, ja, ja, ja. Also ich meine, natürlich können sie zu 100% was dafür, dass der Arm abgespreizt ist. Solange jetzt nicht jemand dran zieht, ist das ja logischerweise die eigene Muskelkraft, die den Arm dahin bringt. Vielleicht gibt es noch Fliehkräfte oder so, I don't know. Aber wie unnatürlich ist es denn eigentlich, dass der Arm da leicht abgespreizt ist? Und dann kommt der Ball aus kurzer Distanz ran und dann sind wir wieder bei einem Punkt, den wir hier, glaube ich, schon oft besprochen haben. Das ist dann, nachdem sich das ja auch angeschaut wurde, eine vertretbare Entscheidung. Die Regel finde ich nur falsch.
Ja, da würde ich mich anschließen. Mit dem Bonus, dass Union dieses Geschenk aber nicht annimmt, weil Atubolo die Ecke erahnt und den Strafstoß von Juranovic hält in der 38. Minute. Und Union eben, du hast es gesagt, zäher ins Spiel reingekommen. Du kriegst dann auf dem Silbertablett das Ding serviert. Da habe ich das erste Mal so gedacht, oh, was macht denn das mit dem Nervenkostüm dieser Mannschaft?
Mhm. Ging dann mit 0:0 in die Pause. Nervenkostüm der Eisernen wurde weiter strapaziert, als Diogo Leite nach einem schlimmen Zusammenprall erstmal liegen geblieben und dann ausgewechselt worden ist. Und dann gibt es einen Wechsel. Und es kommt einer, der zu Saisonbeginn definitiv auch weit weg von der Startelf war und wenig Spielzeit bekommen hat. Aber Hollerbach, 63. für Vertessen, macht, man darf schon sagen, mit einem Traumtor links oben in den Giebel das erlösende 1:0.
Ja, Aronson legt in den Rückraum und der hatte so eine Phase, da war der Knoten unter Bielica bei ihm mal geplatzt, da hat dann ein paar Tore erzielt, dann war jetzt wieder länger eher Flaute angesagt bei Benedikt Hollerbach. Und das Ding trifft er natürlich dann irgendwie auch perfekt und macht da das 1:0 und 20 Minuten, ein bisschen mehr als 20 Minuten vor dem Ende des Spiels führt Union also zu Hause und alle denken sich auch mit Blick natürlich Parallelergebnisse checkend so, okay, das wird heute genügen, das wird reichen. Wir haben hier die Blitztabelle, sieht gut aus, wir gehen irgendwie dieser Relegation doch nochmal von der Schippe. Aber dann kommt Ritz Doan, 85. Minute, eine butterweiche Grifo-Flanke, die war wirklich so richtig hingestreichelt, diese Flanke. Und Doan hat das perfekte Timing, in den Kopfball reinzugehen, vor Gosens an den Ball zu kommen. Und Ritz Doan ist ja so ein bisschen wie Lee auch. Wir hatten immer mal, Renato Steffen von Wolfsburg. Ne? Es gibt so kleinere Spieler in der Liga, die total unterschätzt sind, was ihr Kopfballspiel angeht. Und bei Doan ist das auch der Fall. Und er macht mit einem wunderschönen Kopfball das 1:1 und plötzlich gucken sich alle an der alten Försterei an.
Ja, und das ausgerechnet gegen Gosens, der ja auch stark im Offensivkopfball ist, der da aber dem Ball nicht so entgegengeht wie Doan. Das tut übrigens, weil du da ja ansonsten so viel besser bist als ich, es ist Litz Doan, ne? Man spricht es mit Il und nicht mit R.
Oh, interessant.
Der köpft den Ball rein. Es ist doch schön, wenn ich dir auf den letzten Metern unseres gemeinsamen Abenteuers auch noch Dinge beibringen kann. Und in dem Moment wäre Union wieder in der Relegation gewesen.
Genau, unmittelbar danach noch der Torwarttrainer der Unioner, ne, der rot sieht, rausfliegt. So, und dann gehen wir in die Nachspielzeit. Und es gibt nochmal, wie soll es anders sein, einen Christopher Trimmel-Freistoß in der 90. plus 1 oder so wahrscheinlich dann. Und Eckestein reißt Ducky um und es gibt tatsächlich nochmal Strafstoß. Und jetzt passiert Folgendes. Ich im Auto sitzend höre mir das an und schreie eben gleich mehrfach auf, weil Kevin Volland den fälligen Strafstoß an den Pfosten schießt. Wieder ist Atubolo mit den Fingerspitzen dran, wenn ich es dann richtig gesehen habe. Aber diesmal Haberer, der Ex-Freiburger, eben nachgeht und das Ding doch noch reinschiebt und damit Union die Klasse hält.
Wir müssen ganz kurz drüber reden, dass das, wahrscheinlich können wir schnell machen, ein korrekt gegebener Elfmeter ist.
Ja.
Ja, ich finde da, auch das hatten wir in den letzten Wochen ein paar Mal, erinnert euch an die Situation, in der Khedira sich bei Aitekin beschwert hat, weil das Ding gegen Union gepfiffen wurde. Da ist der finde ich, entscheidende Tatvorgang, dass er mit dem Halten nicht aufhört, als er eigentlich schon hinter seinem Gegenspieler ist. Ne? Und dann bist du in so einem Bereich, übrigens sehr, sehr bitter aus Freiburger Sicht, weil also das wäre von Freiburg per Kopf geklärt worden. Ne? Also, ja. Es wäre gar nicht gefährlich geworden, aber Eggestein war es, ne, der gehalten hat.
Ja, ja.
Er hält halt noch in der Situation, in der er merkt, ansonsten wäre mein Gegenspieler weg. Sieht aber mit dem Rücken zum Flankengeber Trimmel nicht, dass der Ball sowieso nicht genau da hinkommt. Darum ist es aber eben ein richtig gegebener Elfmeter. Der geschossene Elfmeter ist finde ich, sehr ordentlich von Volland. Ne? Es gibt sie, diese Elfmeter, die man verschießt, weil der Torhüter die Ecke hat, weil er mit den Fingerspitzen dran ist und den gegen den Pfosten lenkt, wo man sagen muss, ist kein total Versagen. Ne? Ist einfach eine großartige Parade und umso bitterer für Atobolo, wie gesagt, auch für Freiburg ging es um eine ganze Menge. Vielleicht nicht ganz so viel wie für Union, aber doch um viel. Umso bitterer für Atobolo, dass der Nachschuss dann, und wie oft passiert sowas, ne? Nochmal einem Unioner, nämlich Haberer, vor die Füße fällt und der den dann reinschießt. Ich finde, es gibt so eine schöne Kameraperspektive aus der eigenen Unioner Hälfte aufgenommen, in der man sieht, Volland als Elfmeterschütze mit links schießt den nach rechts unten und dann kommt der Ball zurück. Dadurch, dass Atobolo dran war, hätte er den ja auch nehmen können und sein Fuß zuckt auch schon raus. Ne? Und da sind wir bei diesen Mini-Unterschieden, die dann Relegation, Klassenerhalt, vielleicht sogar Abstieg oder Klassenerhalt ausmachen können. Wenn dieser Reflex, der Ball kommt hierhin zurück, ich versuche jetzt irgendwie ranzukommen, bei ihm sich durchsetzt und entweder Haberer nichts sagt, das weiß ich bis jetzt nicht, oder er das vielleicht aus dem Augenwinkel sieht, dann geht er dann mit dem Fuß ran, der Ball wird nicht zu stoppen sein für ihn, weil das zu schnell geht und der Ball eben zu weit rechts weg ist und dann springt er sonst wohin, es gibt Getümmel und Kuddelmuddel und wahrscheinlich kriegt es Freiburg dann verteidigt. Aber dieser Instinkt, ich kann den Nachschuss jetzt nochmal versuchen anzunehmen, irgendwie den Fuß dahin zu halten, der reicht in dem Moment nicht aus. Er lässt ihn durch, das ist entscheidend, denn Haberer steht genau richtig dahinter und schießt dann, nachdem der Ball rechts an Volland vorbeiläuft, links an Volland ins verwaiste Tor, weil Atobolo eben noch am Boden lag, ein.
Ja, und das sind die, genau wie du sagst, die Kleinigkeiten, die Details, die im Zweifel so eine Saison dann entscheiden. Atobolo übrigens, also der hält zwei Elfer in diesem Spiel und ich habe gerade nur nochmal nachgeschaut. Es gibt genau zwei Torhüter in dieser Saison, die häufiger zu Null gespielt haben als er. Das sind Radetzky und Nübel, weil wir auch in der ersten Folge über den gesprochen haben und über den Mut von Freiburg, Flecken weg, Atobolo da hinten rein. Und ja, er hat auch hier und da mal einen Wackler in dieser Saison drin gehabt, aber was ist das für eine erste Bundesliga-Saison von Noah Atobolo gewesen? Freiburg verliert das letzte Spiel mit Christian Streich, verpasst Platz 8 wegen des schlechteren Torverhältnisses. Sie sind in der Rückrundentabelle nur Platz 13. Die haben nur einen Punkt mehr geholt in der Rückrunde als zum Beispiel Köln oder Bochum. Also das war dann einfach auch eine für Freiburger Verhältnisse unter Streich schlechte zweite Saisonhälfte. So, das ist nur die Einordnung aus Freiburger Sicht, denn bei Union brechen danach natürlich alle Dämme. Man springt der Relegation gerade nochmal von der Schippe und hält die Klasse mit ganz viel Drama in einer sehr, sehr schwierigen Saison. Du hast vorhin mal über diese Transferphase gesprochen. Mal gucken, wer jetzt Trainer wird. Bo Svensson ist angeblich ein Kandidat. Das fände ich sehr spannend, wenn der das macht. Ja. Aber wie sehr können wir denn jetzt unserem Interviewgast von vor der Saison einen Strick draus drehen? Muss man nicht irgendwie sagen, dass ein Oliver Runert, wenn vorher so viel richtig läuft, dass auch mal eine Kaderplanung nach hinten losgehen kann?
Das ist die eine Perspektive. Wir reden zum Beispiel gleich über Werder Bremen. Da war über Jahre lang ja auch zu Recht der Ruf Richtung Management, die bekommen es immer wieder hin, tolle Fußballer zu holen und dann eigentlich viel höher, um Tabellenpositionen mitzuspielen, als sie das eigentlich vom Budget her dürften. Und dann greifst du halt auch mal daneben und auf einmal gibt es, und da rede ich jetzt nicht von dieser Saison, sondern eben von den Jahren 2010 und Co., ich weiß nicht, wo sie da standen, aber ungefähr da, wo du dann auch mal um den Klassenerhalt kämpfen musst, weil halt nicht jedes Transferfenster so sitzen kann. Das Besondere bei Union Berlin, finde ich, und das ist, ich weiß, jetzt natürlich der Schlaumeier-Modus, weil wir jetzt wissen, wie die Saison gelaufen ist. Aber das Besondere bei Union Berlin, und daraus, finde ich, müssen sie ganz wichtig Lehren ziehen, ist, dass sie sich selber so ein bisschen die Identität weggekauft haben. Ah,
nicht treu geblieben sind.
Genau. Und das ging wahrscheinlich mit dieser Isco-Idee, an der ja wirklich was dran war. Das haben wir im ersten KMD-Gespräch mit Runert vor der Saison ja erfahren. Das ging damit so ein bisschen los. Und das führte sich dann fort mit Bonucci. Ich würde Robin Gosens ein bisschen rausnehmen, auch wenn der sehr wahrscheinlich dann jetzt im Sommer auch wieder weg ist. Aber ich glaube, sie müssen daraus lernen, dass es klassische Unioner braucht, um den klassischen Union-Fußball zu spielen. Und dieser klassische Union-Fußball, der kann ganz weit führen. Aber diesen Next Step zu machen, kann er auch zwei Schritte zurückführen. Und ich glaube, das müssen die Lernen der Saison sein.
Ja. Trotzdem an dieser Stelle dicken Glückwunsch zum Klassenerhalt in einem absoluten Drama-Herzschlag-Finale. Das war nichts für schwache Nerven. Parallel, weil du Bremen gerade angesprochen hast, verliert der VfL Bochum mit 1:4 in Bremen im Weserstadion und muss in die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf. Ich habe auch mal hier noch ein paar Zahlen gleich zu Düsseldorf mitgebracht, wenn wir vielleicht schon mal kurz einen Blick auf die Relegation wenden, aber erstmal zu diesem Spiel. Die Bremer, ich hatte ja vor der Saison, wenn du dich erinnerst, große Fragezeichen und Bedenken, was den SV Werder Bremen angeht. Ne?
Ich erinnere mich.
Jetzt beenden die diese Saison mit einem 4-1 und sind in den letzten 5 Spieltagen dieser Saison das beste Team der Liga mit Leverkusen und generell, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, Platz 6 in der Rückrundentabelle. Die haben 3 Punkte weniger als die Bayern geholt, die Mannschaft von Ole Werner. Das heißt, da muss man am Ende einfach sagen, oder ich muss das sagen, ich hatte große Fragezeichen. Ich glaube, du warst auch so ein bisschen schon auch mit auf meiner Seite, was so die Verteidigung angeht, ja, nicht viel gemacht und so, ne? Was die aus dieser Saison gemacht haben, wie ein Romano Schmid jetzt zum Beispiel ins Laufen gekommen ist, was der auch wieder für ein Spiel da gemacht hat, weil die gewinnen dieses Spiel ja vollkommen verdient, ne?
Ja, ich meine, man muss nochmal überlegen, dass ein Niklas Füllkrug da weg ist und sie den klaren Ersatz für ihn gar nicht geholt haben, sondern mehr auf unterschiedliche Spielertypen gesetzt haben, die dann an der Seite von Duxch mal besser, mal weniger gut funktioniert haben. Ein Woltemade zum Saisonende, du hast gesagt, Schmid, einer der Gewinner der Saison. Also unterschiedliche Typen hinten, du sagst es richtig. Am Ende, ich habe gerade nochmal geguckt, sind es 54 Gegentore? Das ist, was nur diese Zahl angeht, dann sogar okay. Also Beispiel, Heidenheim hat 55, Hoffenheim sogar 66 Gegentore, aber da sprechen wir wirklich von einer ganz besonderen Defensivproblematik. Insofern hat sich das jetzt nicht so krass bewahrheitet. Ich bin trotzdem gespannt, was sich da personell tut, aber das ist ja bei fast jedem Team in der Liga so. Ich glaube, wir können den Spielverlauf insofern ein bisschen schneller machen, da die Sache ziemlich früh, ziemlich klar gewesen ist. Mit der besonderen Konstellation, du hast es gesagt, dass Bremen nicht nur den Klassenerhalt sehr früh, nachdem wir mit Marvin Duxch in Bremen geredet haben, klar gemacht hatte, sondern jetzt sogar noch die Chance hatte, Platz 8 anzugreifen. Was dafür gesorgt hat, dass es ein offensives Spiel war, was am Ende, glaube ich, schon noch dafür gesorgt hat, dass sich die spielerisch klar bessere Mannschaft deutlich durchgesetzt hat.
Ja, ja. Absolut. Also Friedel zum 1-0, Lattentreffer, Riemann hält noch ein, zweimal, Jung, Stay, keimte nochmal so ein klein bisschen Hoffnung auf bei Antwi Ajays Anschlusstreffer, aber das war dann schon 85. Minute und Schmid macht kurz drauf dann das Spiel zu und
Es fehlen übrigens 2 Tore, ne? 2 Tore mehr, dann ist Bremen auf Position 8.
Ja, das ist krass, ne? Beim Blick auf diese Tabelle. Also wenn man dann so schaut, wo dann doch irgendwie am Ende das Torverhältnis entscheidend ist und entscheidend sein kann am Ende so einer Saison, dass es dann manchmal doch so spitz auf Knopf ist. So, und was machen wir jetzt mit Bochum? In den letzten 10 Spieltagen dieser Saison war nur Darmstadt schlechter als der VfL Bochum. Ja? Irgendwie war der Break dieses Ding gegen die Bayern, dann gab es den Trainerwechsel irgendwann, das hat noch ganz gut ausgesehen zu Beginn unter Heiko Butscher, jetzt muss man trotzdem in die Relegation. Und das eben gegen Düsseldorf, den Tabellendritten in der zweiten Liga, was die Rückrunde angeht. Die Mannschaft, die am wenigsten verloren hat. Die Mannschaft, die am zweitmeisten Tore erzielt hat in der zweiten Liga nach dem KSC. Ich muss gestehen, ich habe Düsseldorf zu wenig über 90 Minuten gesehen. Es gibt ein paar Spieler drin, die ich super interessant finde, die natürlich auch einfach auffällig sind, wie dieser Ciolis, ne, der jetzt quasi mit geteilter Torschützenkönig geworden ist in Liga 2. Was fängst du denn an mit diesem Duell da in der Relegation?
Ich weiß um die Historik, dass der Erstligist sich deutlich häufiger durchgesetzt hat, aber ich glaube, es wird so eng wie lange nicht, enger auch als in den letzten Jahren. Ich meine, wir erinnern uns, ne? Wir waren hier in Hamburg, als der VfB Stuttgart zu Gast war und wissen jetzt, dass Stuttgart da schon auf einem ganz anderen Weg unterwegs war und deswegen war es ein Klassenunterschied. Das war es auch noch bei Hertha gegen HSV davor, das haben wir uns auch zusammen angeschaut, auch wenn das enger gewesen ist, nicht nur vom Ergebnis, sondern auch auf dem Platz. Ich glaube, das hier wird jetzt nochmal eine andere Nummer, das wird fußballerisch auch was anderes. Ich glaube nicht, dass es ein schönes Spiel, egal ob Hinspiel oder Rückspiel zu sehen gibt. Für mich ist es tatsächlich eine 50-50-Nummer.
Ich hätte eine leichte Tendenz pro Bochum. Die haben ja das Hinspiel zu Hause. Der Bundesligist eröffnet immer. Wir haben über die Heimstärke, also über das Besondere dort in ihrem Stadion auch gesprochen. Sie haben halt immer noch einen Kevin Stöger zum Beispiel, ne? Das ist einfach, wird einfach ein Faktor in diesen beiden Spielen sein. Und ich habe irgendwie im Bauch, wie gesagt, aber das ist jetzt einfach nur so daher, weil ich zu wenig Düsseldorf gesehen habe, und ich finde es aber dann eh auch immer schwierig, selbst wenn ich die vier in der zweiten Liga gesehen hätte, das jetzt mit diesen beiden Spielen irgendwie in Verbindung zu bringen. Bochum hat halt einen Unterschiedsspieler mit Stöger, und Bochum hat schon auch ein paar Waffen, und ich könnte mir vorstellen, dass der Butcher, ich habe ihn halt auch noch frisch im Ohr, wie er da bei mir am Mikro stand mit seiner ganzen Energie, dass er es schon hinkriegt, jetzt schnell bei denen den Schalter nochmal umzulegen Richtung Donnerstagabend, und dass sie dann zumindest eine gute Ausgangslage sich im Hinspiel erarbeiten können.
Also mein Haken wäre, dass man in den letzten Jahren oft gesagt hat, da treffen zwei Mannschaften aufeinander. Ich erinnere mich ja auch, wie oft du dann gesagt hast, es ist unfair, dass es überhaupt so ein Relegationsspiel gibt. Ich bin gespannt, ob wir in der nächsten Folge darüber nochmal reden. Aber dass man dann oft gesagt hat, am Ende setzt sich halt dann doch die spielerische Qualität durch. Die Qualität des Kaders. Ich sag dir, bei Bochum anders, also völlig anders als bei Stuttgart letztes Jahr, auch anders als bei Hertha das Jahr davor. Bochum ist nach Darmstadt spielerisch die schwächste Mannschaft der Liga. Ist nach Darmstadt, ich möchte jetzt sogar sagen, vor Köln auch der schwächste Kader personell. So würde ich es jetzt im Moment einstufen. Das heißt also, das, was man in den letzten Jahren immer gesagt hat, wenn auf der anderen Seite ja stand, ne, da ist eine Mannschaft, die eigentlich im Trend nach oben ist. Düsseldorf hat sich das im direkten Duell mit dem Hamburger SV erarbeitet in den letzten Wochen. Das heißt also, für die ist Relegation eine Chance und nicht dieses, wir waren Erster oder Zweiter und müssen jetzt noch Relegation spielen. Für mich wird das nicht überwogen von, da ist aber dann am Ende trotzdem einfach eine bessere Fußballmannschaft aus der ersten Liga als Gegner. Aber
ja, sind gute Punkte auf jeden Fall, die du da bringst. Also ich glaube auch, dass es allein dadurch ist die Ausgangslage weniger klar und weniger pro Bundesligist gefärbt als, wie du gesagt hast, in den Jahren zuvor. Werden wir sehen, werden wir besprechen. Wahrscheinlich dann erst die Folge kommende Woche, übrigens Dienstag, weil wir natürlich das Relegationsspiel noch mit reinnehmen wollen, das Entscheidende.
Ja, wir planen gerade so ein bisschen, vielleicht machen wir auch mal wieder ein Watch-Along, dass wir während das Spiel läuft aufnehmen. Was denn?
Warum sprichst du das so aus, wie hier bei mir in der Region gesprochen wird?
Ich weiß nicht, mal was einstreuen. Aber dann spätestens Dienstag habt ihr die kompakte Analyse von dem, was auch immer da passiert ist. Und wie kompakt die Analyse ist, das wissen wir natürlich auch wieder nicht.
Ja, sprechen wir noch über die anderen beiden Teams, die da unten mit drin waren. Eine hatte noch ja so klitzekleine Resthoffnung. Der 1. FC Köln verliert mit 1:4 bei den Heidenheimern. Und der VfL Bochum, der VfL Wolfsburg verliert zu Hause gegen Mainz 05 mit 1:3. Das heißt, also das ist ja nun wirklich. Gibt es in dieser Saison einen Trainer-Move, der mehr aufgegangen ist als der von Mainz 05? Ich glaube nicht, ne? Also Bo Henriksen ist.
In der laufenden Saison meinst du?
Ja. Das ist das Ding, was sich Heidel und Schmidt da ausgedacht haben. Hast du dieses fantastische.
Tuchel zu behalten war schon geil.
War schon geil. Hast du dieses geile Banner gesehen aus der Mainz-Kabine im Ted Lasso-Style?
Das habe ich nicht gesehen.
Es geht bei Richmond steht auch immer Believe, dieses Banner. Und sie haben Bo-Leave dort stehen gehabt. Und das muss ich schon sagen, ging schon ganz gut runter. Und der FSV Mainz 05 beendet also diese Saison dann sogar noch vor Gladbach auf der 13, ja, was auch irgendwie wild ist. Die waren mausetot zwischendurch in dieser Saison. Und dann kommt dieser verrückte Däne und küsst die wach. Und ja. Sie gehen sogar in Rückstand. Wolfsburg mit dem besseren Start. Paradise bringt den VfL in der 18. Minute, Angriff über die linke Seite, in Führung. Dann, was glaube ich schon auch, du hast vorhin auch über die Details gesprochen, Mainz kriegt es hin, relativ schnell auszugleichen, ne? Nur 6 Minuten nach dem Rückstand, ein Ballverlust von Maier, und dann geht es über Burkhardt und Amiri zu Gruda, und der ist eiskalt. So, und dann ziehen sie das Spiel auf ihre Seite. Castells muss sich nochmal auszeichnen gegen Barrero, und in der zweiten Halbzeit ist es dann ein Freistoß von Amiri, wo Castells erst gegen Vandenberg hält, aber der dann den eigenen Nachschuss versenkt, 71. Minute.
Leider eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Es kommt wieder, Mensch, ach, das haben sie auch alle gesehen und abseits und so weiter.
Abseits Burkhardt, meinst du?
Ja, ist abseits. Ich finde, ja. Das wird falsch interpretiert. Und ich weiß, es wäre ein echt unglücklicher Pfiff, hätte im Nachhinein ja trotzdem gereicht für Mainz.
Es wäre ein
Pfiff gewesen. Ja, genau, weiß man nicht, hast recht. Aber es ist einfach falsch. Es ist einfach falsch zu sagen, dass Burkhardt da passiv im Abseits ist. Also für euch, Halbfeldfreistoß von der rechten Seite. Wolfsburg versucht klassisch Höhe halten. Macht das mehr schlecht als recht, weil der spätere Torschütze Vandenberg auf gleicher Höhe mit der Kette ist. Johnny Burkhardt steht deutlich im Abseits. Läuft Richtung Ball. Genauso wie Vandenberg. Burkhardt versucht, als der Ball angekommen ist im 16er, mit komplett ausgestreckten Beinen irgendwie den Ball zu spielen, weil er gar nicht sieht, und da gab es offensichtlich definitiv keine Kommunikation, dass Vandenberg dahinter in einer sowieso viel besseren Position ist. Aber er versucht alles, um an diesen Ball zu kommen. Und jetzt sage mir einer, denn das ist die einzige Perspektive, die da zählt, dass Castells im Tor des VfL Wolfsburg davon 0% beeinflusst ist. Und wenn er 1% beeinflusst ist, ist er nicht mehr passiv im Abseits. Und deswegen ist es eine Fehlentscheidung. Da versucht jemand in der Hundertstelsekunde, in der Vandenberg, also der eine Mainzer, abschließt, auch an den Ball zu kommen. Und er schießt aber eben nur nicht, der andere köpft stattdessen. Du bist als Torhüter definitiv beeinflusst.
Ja, ich bleibe ja dabei. Ich bin ja da auf deinem Zug mit unterwegs.
Und dann kann man also natürlich sagen, boah, wie bitter, dass der Schiedsrichter das wegnimmt, weil eigentlich ist er ja gar nicht rangekommen. Aber dann geh halt nicht hin. Weißt du? Also das ist ja immer vermeidbar. Wenn du bist ja nicht aus Versehen, und tut mir ja leid, dass ich im Abseits stand. Es ist ja dein Verschulden, dass du im Abseits bist. Das heißt also, dann verhalte dich passiv. Das ist aber das Gegenteil von sich passiv verhalten. Der einzige Unterschied ist halt, dass er nicht an den Ball gekommen ist. Dann wäre die Sache klar. Aber es ist halt trotzdem eine Fehlentscheidung.
Das ist der größte Dorn in Alex Schlüters Auge, was Fußball angeht. Ja, Burkhardt macht dann noch, einmal kommt er ran.
Make passive great again.
Einmal kommt Burkhardt dann noch an den Ball, und zwar in der 85. Minute. Schneller konnte er über rechts, eine Flanke von Gruda. Und dann ist das ein geiler Kopfball von Burkhardt, der so halb gegen die Laufrichtung, fast schon auf dem Rasen, irgendwie den Körper in so einer S-Form durchwuchtet, um diesen Ball auf den Kasten zu bringen. Und da sieht Castells in seinem letzten Spiel, der wurde ja auch verabschiedet, will nochmal eine neue Herausforderung annehmen, sieht halt dann nicht gut aus und besiegelt damit, dass der FSV Mainz 05 mit einem unfassbaren Lauf unter Bo Henriksen die Klasse hält. Die beenden diese Saison mit 9 Spielen in Folge ohne Niederlage. In diesem Zeitraum waren nur Leverkusen und Stuttgart besser, haben mehr Punkte geholt. Die beenden diese Saison. Also ich finde das so unfassbar, was der Bo Henriksen mit dieser Mannschaft gemacht hat. Und manchmal, ich weiß, ne, wir haben ja auch manchmal hier so ein bisschen den Ruf irgendwie, dass wir Taktik über alles stellen und so weiter, finde ich gar nicht, dass wir machen. Aber in dem Fall ist, also ich glaube nicht, dass Bo Henriksen diese Mannschaft taktisch zum Klassenerhalt geführt hat. Hat er auch, ja. Aber er hat sie, glaube ich, vor allem emotional zum Klassenerhalt geführt. Und manchmal reicht das, um eine Mannschaft, bei der auch echt viel Potenzial da ist, wenn da ein Verrückter kommt und denen Woche für Woche erzählt, dass, wie geil die sind und dass jetzt hier aber der Punk abgeht.
Aber da muss ich dir in dem Fall, also das mag sein, dass das manchmal reicht, aber im Falle Mainz muss ich dir widersprechen, weil das ist schon ein absolutes Hand-in-Hand-Gehen. Also alleine, dass da ein Amiri jetzt auf der 6 spielt, der übrigens derjenige ist, der diesen Ball erobert vor dem ersten Mainzer Tor, dass er dann noch den Pass spielt, weil er so etwas kann, das kommt dazu und macht deutlich, wie unglaublich wichtig der Typ ist. Vielleicht ist der sogar der wichtigste Neuzugang der gesamten Bundesliga gewesen. Da können wir abschließend nochmal drüber philosophieren. Aber das zeigt ja schon, dass es beides ist. Ne? Also du stellst den dahin und sagst deiner Mannschaft, wir machen Dinge anders, wir wollen es über Spielerische, weil sie halt einfach, wenn ich gerade über Bochum geredet haben, so viele gute Fußballer haben. Amiri allen voran, aber eben dazu ein Gruder, auch Johnny Burkhardt ist fußballerisch ja anders unterwegs als viele Spieler von Mannschaften, die da ebenfalls im Tabellenkeller sind. Und dazu kommt natürlich, dass sich Beispiel Amiri, der auf der Position dann halt trotzdem auch den Hintern aufreißt, um diese Zweikämpfe zu gewinnen.
Genau, also ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Bo Henriksen also nicht taktisch ein guter gereicht, Trainer ist.
Das würde ich nur damit sagen.
Aber ich würde sagen, dass es, wenn ich es gewichten müsste, dann würde ich eher Richtung 60 oder 70% seiner Ansprache und wie er das Team angefeuert hat, weil die müssen halt immer noch das, was du als Trainer vorgibst, mit Leben füllen.
Genau, das
und
stimmt. Ich wollte ja wirklich nur widersprechen, ne, manchmal reicht das. Das alleine hat bei Mainz nicht gereicht. Und um dir ja, einfach zu widersprechen. Correct.
Also ich habe Tom Kraus am Mikro gehabt oder jetzt hat noch irgendein Spieler verraten, er hat noch nie einen Trainer gesehen, der vor dem Spiel in der Kabine getanzt hat, war, glaube ich, das Zitat. Also der hat halt einfach wirklich, der hat wirklich was gemacht mit diesem ganzen Verein, wenn du das gesehen hast. Die Spiele waren plötzlich wieder ausverkauft bei Mainz und das ist schon, wo wir vorhin über Köppo gesprochen haben, also der Henriksen hat das auch hingekriegt, aus Doubters, Believers zu machen.
Ja. Da schon krass. Da recht. Ja, das stimmt total. Ja. Bin echt auch gespannt, wie die Saison jetzt dann analysiert wird und wie die nächste gestartet wird. Vor allen Dingen natürlich mit welchem Personal, weil man fast befürchten muss, dass ein 19-jähriger Gruder einfach zu gut ist, um noch eine Saison da zu bleiben. Bei Amiri fände ich super und würde das total hoffen. Da muss man halt natürlich schauen. Also man muss nochmal überlegen, ne? Der wäre jetzt deutscher Meister, wenn er einfach bei Leverkusen auf der Bank geblieben wäre.
Trippelsieger im Zweifel.
Ja, im Zweifel Trippelsieger, historische Saison. Aber für ihn persönlich ist es fast die größere Leistung, dass er als, ja, ich würde es schon sagen, MVP dieser Mannschaft ab dem Moment, in dem er da mitgespielt hat, Mainz zum Klassenerhalt führt. Das ist ein Move. Ich weiß nicht, ob es das in der Bundesliga vorher schon mal gegeben hat.
Ja, also eine Trainerverpflichtung und eine Spielerverpflichtung, die Hand in Hand so sehr dafür verantwortlich sind, dass ein nicht erfolgreiches Team Erfolg bekommt, habe ich wirklich auch lange nicht mehr gesehen. Und ist ja eigentlich auch, also man sagt ja normalerweise, ne, wir sind ja nicht beim Basketball, da stehen halt 11 Mann auf dem Platz und nicht nur einer, aber dass dieser eine Mann dieses Spiel halt so prägt, seines Teams, das ist schon beeindruckend. So, und dann haben wir noch die Kölner. Und da hast du so ein bisschen, wir haben ja letzte Woche mit Frank Lussem auch darüber gesprochen. Und das wird Timo Schulz auch überhaupt nicht gerecht, aber du hast natürlich irgendwie da so ein bisschen den Kontrast, ne? Das hat ja Frank auch gesagt, ihm war das auch ein wenig so, dass eben da nicht nochmal diese Euphorie entfacht werden konnte, weil Timo Schulz aber auch einfach ein ganz anderer Typ ist als Bo Henriksen. Das würde ich auch niemals von dem verlangen, dass der jetzt vor dem Spiel in der Kabine plötzlich vor seinen Spielern tanzt. Das wäre nicht authentisch, das wäre er nicht.
Nee, aber er muss natürlich irgendwelche anderen Mittel haben und die hatte er nicht.
Das
offensichtlich
muss man
nicht, ne?
Genau, muss man unterm Strich jetzt so sagen. Er hatte natürlich auch eine deutlich weniger talentierte Mannschaft als Mainz. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ne? Und extremes Verletzungspech und so weiter und so fort. Aber jetzt im entscheidenden Spiel, wo man zumindest seine Hausaufgaben nochmal hätte machen müssen, um zumindest noch eine theoretische Chance zu haben, ist ihnen das nicht geglückt und sie verlieren 1-4 in Heidenheim und vor allem verlieren sie so, dass so nach einer halben Stunde, nach 35, 36 Minuten ist eigentlich klar, jetzt ist der Abstieg besiegelt.
Deswegen ist auch der von Benny Zander viel zitierte Spielfilm relativ schnell erzählt. Dingschi abgefälscht von Chabot in der 16 zum 1-0. Dingschi sehr stark, individuell stark nach Ballverlust von Alidou, tanzend gegen die komplette Kölner Verteidigung zum 2-0. Dann Cesar mit einem Schuss aus der Distanz, sehr gut von ihm im Zweikampf, nicht bissig genug von Kainz. Dann gibt es zwar nochmal den Anschluss. Übrigens interessant, wenn du dir das nochmal anschaust, ne? Tigges köpft den ja quasi von der Torlinie noch rein. Da musste man ganz genau schauen, ob das vielleicht abseits gewesen ist. War es nicht. Es hätte auch noch, und das hätte zur Saison des 1. FC Köln gepasst und vor allen Dingen zu der Offensivproblematik, die dieser Verein hat. Es hätte auch noch aberkannt werden können, wenn der sich das Ding wirklich 5 Zentimeter vor der Torlinie nicht an die Schulter, sondern an den Arm köpft, ne? Weil dann hätte diese Regel gegriffen, dass du mit der Hand, mit dem Arm kein Tor schießen darfst, ne? Und es war aber gerade noch so T-Shirt-Linie, ne? Und das Ganze, wie gesagt, 5 Zentimeter vor der Linie. Und dann hättest du es aberkennen müssen, obwohl der im Zweifel sogar von alleine bei dieser Flanke reingeflogen wäre. Es hat gezählt, ist das 3-1, Uth hat noch eine gute Chance, aber dann erinnert sich ja Niklas Beste daran, dass er Alex Schlüter und Benny Zander ein bisschen was über seine Schusstechnik erzählt hat und macht in der 78. noch mit dem Traumtor den Deckel drauf.
War ein Juninho, ne? War das?
Das war ein Juninho, ja.
Mit dem linken Fuß, Schwäbe. Vielleicht kann er da sogar irgendwie noch was dran machen, aber der Ball war schon auch wieder krass getreten von Niklas. Und Heidenheim, bevor wir zu den Kölnern kommen, beendet als Aufsteiger die Saison als Achter. und spielt eventuell Conference League. Und wenn die nicht, dann ist es der erste FC Kaiserslautern. Hm. Das ist doch irgendwie geil.
Also insofern spielen sie sogar sehr wahrscheinlich, ne? Also ehrlich, Riesenfavorit Leverkusen im Pokalfinale gegen Kaiserslautern. Und wenn sie dieses Finale gewinnen, es würde übrigens auch Platz 8 Conference League geben, wenn Dortmund das Champions League Finale gewinnt. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass Heidenheim in der Conference League spielt. Es ist schon verrückt. Wie gut ihnen das dann tut, da muss man natürlich schon nächste Saison Doppelbelastung ein bisschen schauen, aber ich will das gar nicht zu laut aussprechen und zu lang diskutieren, weil ich möchte nicht zulassen, dass Vereine, vor allen Dingen eine Mannschaft, die so eine Saison spielt, wie Heidenheim sie gespielt hat, überlegen, ob es für sie eigentlich gut wäre, sich international zu qualifizieren.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade machst. Wir wollen nicht anfangen zu sagen, naja, lieber Zehnter werden als Siebter. Ja.
Das geht nicht, weil dann führst du es ad absurdum und machst ganz viel kaputt. Aber tun sie ja auch nicht. Man hat gesehen, sie wollten das und sie haben es geschafft. Chapeau, Heidenheim. Wenn Leverkusen nicht wäre, würden wir wahrscheinlich noch mehr. Ja, dann würden wir auch noch mehr über Stuttgart sprechen, tun wir auch gleich noch, aber dann würden wir vor allen Dingen auch noch mehr über Heidenheim sprechen und darüber reden, wie sensationell es ist, dass dieser Aufsteiger und von allen als wahrscheinlich zusammen mit Darmstadt direkt wieder Absteiger getippte Verein auf Platz 8 international beendet. Und dann sind wir beim völlig anderen Bild, beim ersten FC Köln, bei dem wir schon noch einmal darüber reden müssen, dass die Situation mit dem Abstieg ins Unterhaus nicht schlimmer sein könnte, und ich gehe einen Schritt weiter, wahrscheinlich so schlimm ist wie bei noch keinem anderen Verein, der jemals aus der Bundesliga abgestiegen ist. Warum? Weil es neben dem sportlichen Desaster, neben der Trainersituation, die es zu klären gilt, diese Transfersperre gibt. Das heißt also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, da werden einige Leute definitiv den Verein verlassen. Ich bin jetzt, hätten wir vielleicht Frankie fragen sollen, nicht komplett drin, wer da einen reinen Erstliga-Vertrag hat und wer auch vertragstechnisch mit in die zweite Liga gehen könnte. Ob die das dann wirklich tun, ist ja noch eine ganz andere Frage. Und der Verein kann sich einfach nicht verstärken und das ausgleichen, was an Personal definitiv den FC verlassen wird. Tolles Zeichen, dass Marc Uth verlängert hat, beziehungsweise klar sagt, er geht auch mit runter. Und er hofft, dass das eine Signalwirkung auch an andere hat. Aber das ist ja jetzt keine Mannschaft. So tief bin ich nicht drin. Aber das ist ja de facto keine Mannschaft, die ein völlig eingeschweißter Haufen ist, wo man sagt, na klar, gehen wir jetzt alle wieder runter, weil wir haben jetzt bis zum Umfallen gekämpft. Nee, die Mannschaft hat ja nicht funktioniert. Mannschaftlich, intern. Und deswegen kann man auch nicht davon ausgehen, dass die jetzt alle sagen, und dann haben wir mal so einen guten Bierabend gehabt und am Ende festgehalten, wir gehen alle mit runter, verzichten auf Gehalt und führen diesen Verein wieder hoch. Wenn das einige machen, super, weil der FC, das habe ich dann im Stadion an der Schleißheimer Straße wieder deutlich erlebt, einfach ein geiler Verein ist, wo die Fans diese Kneipe nochmal in eine Fankurve verwandeln und die FC-Lieder anstimmen, um deutlich zu machen, nur ein Jahr zweite Liga und dann gehen wir wieder hoch. Ich sehe es aber viel dramatischer.
Es ist extrem dramatisch. Es ist, gelinde gesagt, wirklich eine Katastrophe. Also erstmal, dass die FC-Fans und wir alle, dass alle Fußballfans um diesen Verein in der Bundesliga gebracht werden. Das ist fürchterlich. Das ist ein Verein, der in die Bundesliga gehört. Das ist so ein geiler Verein. Also wirklich von außen betrachtet, aus dem anderen Ende Deutschlands, der erste FC Köln. Ich war noch nie in diesem Stadion. Wenn ich in diesem Stadion einmal gewesen wäre bei einem Spiel, dann würde ich wahrscheinlich hier noch trauriger darüber sein, dass dieser Verein jetzt wieder in der zweiten Liga spielt. Es ist wirklich, wie du sagst, katastrophal. Also sie kriegen zumindest ein paar, sie kriegen mit Urbich einen in der Zweitliga jetzt auch Erprobten von Fürth. Sie kriegen ein paar Leihspieler zurück, aber es ist halt trotzdem, das ist ja alles nichts, wo du jetzt sagst, okay, jetzt sind wir nächstes Jahr in der Lage, sofort wieder anzugreifen, was den Aufstieg angeht. Und genau das musst du eigentlich, weil schau nach bei verschiedenen Clubs, was das für eine Sackgasse sein kann, diese zweite Liga. Oder was es sogar, Grüße gehen nach, keine Ahnung, Bielefeld oder wen auch immer. Es kann auch ganz schnell dann in die ganz andere Richtung gehen. Ja. So, und das wünsche ich natürlich niemandem beim FC, weil dieser Verein die Bundesliga gehört, ich sag's nochmal. Aber mit dieser Transfersperre ist das wirklich extrem prekär.
Und trotzdem, wenn ich es jetzt auch gerade sehr schwarz gemalt habe, sehe ich eine Möglichkeit, dass die ganze Sache sich zum Guten wendet, wenn du aus dieser Not jetzt eine Tugend machst und Köln ja zumindest auch bekannt dafür, normalerweise talentierte Jugendspieler zu haben, worauf willst du sonst setzen, komplett setzt und dann mit so einem jungen, dynamischen Schwungkader doch irgendwie eine erfolgreiche Saison spielst. Aber ey, du musst nur bei Schalke, bei Hertha und sowieso beim HSV nachfragen, dass Wiederaufstieg absolut kein Selbstläufer ist und das eben erst recht nicht in der so besonderen Situation.
Ich habe gerade mal geschaut, die U19 des 1. FC Köln ist in der Bundesliga West in diesem Jahr Achter geworden. Also absolut
reicht für die Conference League.
Absolut durchschnittlich leider. Das muss man jetzt mit Vorsicht genießen. Ich wollte einfach nur mal gucken, was die Tabelle da aussagt. Weil eigentlich hast du ja recht, sind sie ja für genau solche großen Talente bekannt. Und in der U17 sind sie Siebter geworden.
Wer war das letzte richtig, richtig große Talent aus der FC-Jugend? Mittlerweile
Justin Deal?
Auf Weltstar-Niveau angekommen.
Ach so.
Florian Wirtz.
Oh.
Dem ja, wir gratulieren ja, dürfen. Jetzt auch offiziell eine ungeschlagene Meistersaison mit Bayer 04, Leverkusen. Wir sprechen nicht mehr über die Art und Weise, wie er damals Köln verlassen hat und zu Leverkusen sehr, sehr früh geködert gekommen ist. Aber wir können festhalten, hat sich schon irgendwie gelohnt.
Es hat sich extrem gelohnt. Es tut jetzt, der kommende Block tut den Köln-Fans, sollten sie noch zuhören, jetzt doppelt und dreifach weh. Ja, also ganz im Ernst. Was ist das? Ich habe in der letzten Woche mal gesagt, wir haben uns fast schon ein bisschen dran gewöhnt, ne, an die Stärke von Leverkusen in diesem Jahr. Aber man darf sich nicht dran gewöhnen. Die haben es geschafft, als erstes Team in der Geschichte der Fußball-Bundesliga eine Saison ungeschlagen durchzugehen. Und das ist so eine Riesenleistung über 34 Spiele mit der Belastung. Die sind ja auch noch im Pokal und im Europa-League-Finale. Das heißt, die haben also wirklich die Dreifachbelastung bis zum Ende mitgetragen. So, und dass du dann eben nicht mal, wenn du an einem Sonntag mal so ein vermaledeites kleines Stadion auswärts spielst, mal einen gucken lässt und doch plötzlich mal ein Spiel verlierst, das ist die größtmögliche Leistung, die es gibt.
Ja, und guck, wie oft sie vor allen Dingen in den vergangenen Wochen, weil natürlich klar war, im Zweifel ist es wichtiger, in der Europa League weiterzukommen und dann jetzt auch das Finale zu gewinnen, als notfalls dann doch mal Punkte zu lassen in der Bundesliga. Wie oft sie komplett durchrotiert haben und diese Dinger dann trotzdem noch gezogen haben. Und das letzte Saisonspiel ist ein Beispiel dafür, ohne Granit Xhaka, ohne Florian Wirtz. Ne? Xhaka ist dann eingewechselt worden, Wirtz ist eingewechselt worden, aber bis dahin hatte der Rest halt irgendwie auch schon geregelt, weil, muss man auch dazu sagen, Kubek für Augsburg mitgespielt hat und sich den Ball von Adli wegnehmen lässt. Der legt übrigens, hätte es auch selber machen können, aber sehr mannschaftsdienlich für Boniface auf, was gut ist für mein Kicker-Manager-Team. Ich habe lange nicht über mein Kicker-Manager-Team nachgedacht, aber das war zumindest nochmal gut. Wir müssen am Ende der Folge auch da nochmal hinschauen, denn es wird jemanden geben, der erfolgreicher gewesen ist, als ich befürchte. 27. Minute. Kombination der beiden EM-Fahrer, auch darüber müssen wir gleich reden. Tah auf Andrich nach einer Standardsituation und Andrich dann mit der Hacke, auch wenn da vielleicht ein bisschen Dusel mit dabei war, dass der Ball überhaupt da hingesprungen ist. Aber dann steht es halt 2-0. Und auch wenn es später nach 62. Minuten durch Kömür, übrigens Stichwort Talente, erstes Bundesliga-Tor, nochmal den Anschluss gegeben hat, sie ziehen es halt und sie ziehen es zurecht und haben auch noch große Chancen, weil Leverkusen ist, selbst wenn Xabi Alonso die 3-4 Besten auf die Bank setzt.
Augsburg, hatten wir immer mal wieder in den letzten Wochen thematisiert, beendet das Spiel ja mit einem absoluten Durchhänger. Ne? Also wenn wir nur die letzten 5 Spieltage
hernehmen. Die Saison meinst du?
Genau, diese Saison sind sogar das schlechteste Team ligaweit gewesen, mit 5 Pleiten am Stück. Ja, da bin ich mal gespannt, was da sich tut im Sommer, wie der Kader sich verändert, was mit Demirovic passiert und wie sie dann in die neue Saison mit dem Coach starten. Weil das war jetzt tatsächlich schon hinten raus enttäuschend aus Augsburger Sicht. Ja. Und bei Leverkusen ist die große Frage, jetzt auch Triple oder was? Bergamo in der Europa League und dann Lautern im Pokalfinale?
Ja, also ich glaube, melde dich bitte, wenn du Gegenargumente findest. Ich habe keine. Auch wenn Bergamo natürlich ein ordentliches Kaliber ist, aber ey, wir sprechen hier über das Europa-League-Finale.
Ja.
Also und ich will auch Kaiserslautern nicht kleinreden. Natürlich wäre das Wahnsinn, wenn es eine Saisonniederlage gibt und das ist dann ausgerechnet das Funkelsche Lautern, aber glauben tue ich nicht dran.
Nee, ich glaube wirklich, dass sie die perfekte Saison am Ende eintüten. mit allem, zu allem gewinnen, was irgendwie zu gewinnen war. Und da wiederum muss man ja sagen, war unsere Prediction gar nicht so schlecht, ne, vor der Saison, ausnahmsweise mal. Also bei Leverkusen, wir haben uns sehr lobend über das Transferfenster geäußert und was sie da so alles an Puzzleteilen zusammengepackt haben. So dominant haben wir es natürlich nicht im Ansatz gesehen, hat es aber ehrlich gesagt auch, glaube ich, niemand, wenn ich immer mal so quer gelesen habe. Aber das ist schon, also nochmal Hut ab, ungeschlagen durch eine Bundesliga-Saison zu gehen, ist unfassbar.
Und ich finde an dieser Saison am Ende sehr rund, dass Stuttgart Zweiter wird und nicht Dritter. Sage ich dir ganz ehrlich, weil ich habe es vorhin schon einmal kurz gesagt, man redet immer noch wenig über Stuttgart, obwohl die auch sensationell gewesen sind. Und dass sie jetzt am letzten Spieltag, über die Art und Weise reden wir gleich noch, den FC Bayern noch vom zweiten Platz verdrängen, das finde ich, und wir werden ja logischerweise in 5 bis 10 Jahren, vielleicht machen wir bis dahin auch mal wieder was zusammen, über diese Saison sprechen. Und dann wird es runder sein zu sagen, ja, das war die Saison, in der Leverkusen überragend war, ganz klar. Diese historische Saison, die es jetzt definitiv schon ist. Mal gucken, wie historisch sie noch wird. Aber in der es ja eigentlich zwei herausragende, nämlich auch spielerisch herausragende Teams gegeben hat. Und das war eben neben Leverkusen Stuttgart. Und das haben sie an diesem letzten Spieltag gegen die von dir auch perfekt vorausgeahnten Borussen aus Mönchengladbach erneut.
Ja, komm, wir bleiben erstmal bei Stuttgart. Ich habe sogar den Spaß gemacht, das macht man ja am Ende so einer Saison so. Ich habe nochmal mitgebracht, was ich damals zu Gladbach gesagt habe. Das können wir uns gleich nochmal anhören. Ja. Ich habe auch ein paar deiner Hot Takes, die nicht ganz aufgegangen sind, aber die lassen wir weg. Also wie sie das spielen, am Ende 4-0 gewonnen. Übrigens die Reserve auch noch in die dritte Liga aufgestiegen. Ne? Das heißt, sie können ihre großen Talente, die sie ja auch immer wieder rausbringen, dann jetzt sogar noch auf dem bestmöglichen Level in Liga 3 noch von alleine lassen. Guirassy mit dem Doppelpack, 23. zum 1-0, das 12. Mal in dieser Saison, dass er das 1-0 macht,
weißt
nach Flanke
übrigens,
von Meo.
Entschuldige, weißt du übrigens, was das war? Der kurioseste, ungewöhnlichste Doppelpass, den es in dieser Saison gegeben hat. Weil er ja den Ball im 16er annimmt und ich eigentlich so dachte, oh, bin mal gespannt, Guirassy, der wird jetzt selber den Abschluss suchen, spielt den aber raus auf Mio und er chippt ihn dann rein. Also im Grunde ein Doppelpass, nur halt so, wie man eigentlich keine Doppelpass-Tore sieht.
Genau, also selten werdet ihr im Training gehört haben, dass ihr jetzt Doppelpass und dann ist das die Trainingsform gewesen.
Richtig.
Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und dann 8 Minuten später, nachdem er mit einer Finte die komplette gegnerische Verteidigung rausnimmt, ne, macht er dann mit links an den Innenpfosten aus 14 Metern das 2-0 und danach, Stuttgart ist ja so gierig auf weitere Tore. Ne? Also Leveling-Latte, Guirassy-Latte. Viertelstunde vor dem Ende dann die beiden Jokers, Silas und Jong im Zusammenspiel, Flanke des einen auf den anderen und Silas kriegt dann noch ein schönes Solo von der Mittellinie in der 83. Minute zum 4-0, da hat Chiarot ja eigentlich den Zweikampf, eigentlich hat er ihn schon gewonnen und irgendwie macht Silas aber trotzdem das Tor.
Ja, ich finde das 2-0, da wo Guirassy dann schon wieder sehr viel typischer abgeschlossen hat und dieses 4-0, das zeigen dann auch sehr deutlich, was bei Gladbach defensiv diese Saison los gewesen ist.
Ja. Es gab dann sogar noch einen Pfostentreffer von Mittelstädt, ne? Also wenn sie alle ihre Chancen nutzen, gewinnen sie 7-0.
Naja, wobei man muss einmal fair sagen, es gab noch eine große Rettungstat, also erst Nübel und dann Ito. Also ein Tor hätte auch Gladbach machen können. Das ist ja dann auch in dieser Saison immer wieder der Fall gewesen. Aber du hast natürlich recht, völlig verdienter Sieg von Stuttgart.
Und die sind damit also jetzt tatsächlich vor den Bayern Vizemeister und ging Dennis Undav runter wie Öl, als er vor einer Weile bei dem Duell Leverkusen-Stuttgart danach gesagt hat, die haben heute die beiden besten Mannschaften Deutschlands gegeneinander gespielt. Wurde noch so ein bisschen belächelt dafür. Wir haben ihm, glaube ich, zugestimmt. Jetzt sieht man das auch in der Abschlusstabelle. Und das Krasse ist wirklich diese Diskrepanz. Ne? Du hast vorhin die Relegation ja schon mal erwähnt. In der Vorsaison war man 16. Erst in der Relegation den Klassenerhalt safe. Und in diesem Jahr ist man einfach 14 Plätze besser.
Wir werden da nachher auch noch ein bisschen was Handfestes von Freddy Tappe zu bekommen. Aber wir müssen natürlich auch drüber reden, wie das überhaupt am Ende so passieren konnte, dass Stuttgart den FC Bayern überholt. Der FC Bayern verliert gegen Hoffenheim.
Moment, wir wollen doch noch einmal auf mir als Gladbach rumhauen.
Sehr fair von dir. Wir werden gleich über Bayern und Hoffenheim reden, aber vorher Ehre, wem Ehre gebührt.
Borussia Mönchengladbach, das ist für mich ein Team, wo ich mit gemessen an dem, wo sie herkommen, das beste Gefühl habe. Das hat sehr viel mit dem Trainer zu tun, mit Gerardo Seoane. Der ist zur richtigen Zeit jetzt, glaube ich, am richtigen Ort. Die haben keine Doppelbelastung und es ist vor allem, und das ist so ein bisschen das, was ich mit dem Gefühl meine, es wird leicht sein für diese Mannschaft, die Fans auf ihre Seite zu bringen, weil es braucht nicht viel.
dafür, um eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Und wenn sie einen guten Start in die Saison erwischen, spielt Gladbach Hot Take nächste Saison international.
Also argumentativ finde ich es immer noch ganz schlüssig hergeleitet von mir. Es ist natürlich nur komplett in die Hose
gegangen. Wenn sie einen guten Start hinlegen, wobei ich glaube, sie haben sogar nicht mal einen miserablen Start hingelegt. Ne? Ich weiß noch, dass du mir sehr früh versucht hast, das aufs Brot zu schmieren. Am Ende ist es dir aber mit Schwung ins Gesicht geflogen.
Ja, und also Platz 14, nur ein Punkt vom Relegationsrang. Die Prediction ist gar nicht aufgegangen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, was passiert da gerade mit Flo Neuhaus? Der saß jetzt wieder 90 Minuten auf der Bank. Eigentlich müsstest du sagen, der muss den Verein verlassen. Aber sein Berater, den hatten wir auch schon hier in diesem Podcast zu Gast mit Christian Nerlinger, hat gesagt, er wird den Verein nicht verlassen. Er hatte ja erst, glaube ich, vergangenen Sommer langfristig nochmal verlängert. Aber was
also,
ist das
also
da gerade?
Also Punkt 1, dann weißt du, dass er sich ein ganz gutes Gehalt verhandeln lassen hat von Christian Nerlinger. Ne? Ansonsten hättest du vielleicht nochmal ein anderes Interesse, diesen Vertrag notfalls auch beidseitig aufzulösen. Aber ich finde, Florian Neuhaus steht für das nichts halbe, nichts ganze von Borussia Mönchengladbach. Also, was doch komisch ist an dieser Mannschaft, ist, dass du dieselben, also es gab ja keinen krassen Umbruch, ne? Also, die spielen halt trotzdem noch mit Player und mit Kone und
LVD. Ne?
Also, die sind ja alle noch da und es gab keinen, die kommen jetzt in eine Trainingsgruppe 2. Der Trainer ist immer noch der, bei dem du ein fantastisches Gefühl hattest und gesagt hast, er ist am richtigen Ort. Der Suhane ist immer noch da und ich fordere ja gar keinen, also ne, ich finde das immer total doof zu sagen, der muss weg. Aber es ist doch irgendwie auch verrückt, dass der noch da ist, oder? Weil irgendwie waren sie dann auch nie am Stück so miserabel, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir die Reißleine ziehen, weil dann haben sie auch mal wieder ein, zwei okaye Spiele gehabt und angedeutet, was theoretisch möglich ist. Aber natürlich ist es unterm Strich eine ganz schwache Saison von Borussia Mönchengladbach.
Ja, und da muss dick und fett Umbruch jetzt in irgendeiner Art und Weise passieren, ob das mit Seoane ist, ob das auch mit den Menschen ist, die den Kader planen oder was auch immer. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Wochen bei diesem Verein dann da so ergeht.
Eins festzuhalten, also wenn wir dann irgendwann keinen Podcast mehr machen und du machst vielleicht ja auch mal was, ne? Also man muss ja auch offen sein. Vielleicht findest man einen neuen Partner für irgendwelche Dinge. Wenn der dir sagt, lieber zukünftiger Partner von Benny Zander, er hat bei irgendwas ein richtig gutes Gefühl, dann Lauf.
Alexander, ich spiele kurz vor, was ich zu Loiso Pender gesagt habe vor der Saison.
Der hat was ganz Besonderes und ich könnte mir vorstellen, dass das ein 20-plus-Tore-Mann in der Bundesliga ist und der bei Leipzig den nächsten Step macht.
Hatte ich jetzt zufällig hier rumliegen.
manchmal klipfst du dir deine richtigen Predictions, um die nochmal vorm Einschlafen zu hören. Okay, Chapeau. Über Leipzig reden wir auch noch, aber komm, jetzt lass uns darüber reden, dass der FC Bayern München eine Führung gegen Hoffenheim verspielt und irgendwie dadurch Bayern München Fußball in dieser Saison spielt.
Ja, wie absurd, ne? Es ist eine Saison in einem Spiel. Ja. Das hat Thomas Tuchel danach ja auch gesagt auf der Pressekonferenz. Das ist uns in diesem Jahr viel zu oft passiert, dass man das Spiel eigentlich schon früh abschließen kann. Ja? Und wie war dann das Zitat von Tuchel? Er hat eine Erklärung, die ist aber nicht für die Öffentlichkeit. Das ist sowas finde ich ja total gut, ey. Ja.
Also, ja, ich finde, noch und besser finde ich nur, ich habe eine Erklärung, die ist auch für die Öffentlichkeit. Ja. Und dann möchte ich es hören, aber man kann sehr viel reininterpretieren.
Ja. Und die legen so gut los, ne? Also, das ist so absurd. Also, vor dem frühen 1-0 von Tell in der vierten Minute kann Tell schon das 1-0 machen und Baumann hält. Ja. So, und dann.
Richtig
dann
gut übrigens.
Diese, ja, richtig, richtig gut. Er ist ja auch im DFB-Kader mit dabei. Und dann ist es eben vierte Minute, Flanke von Davis von links. Zweite Flanke, wenn du so willst. Volley nochmal reingebracht von Müller, dann von rechts und Tell, der ihn reinmacht. Und dann setzt Davis zwei Minuten später geschickt von Tell noch einen drauf. Und du führst nach 6 Minuten mit 2-0. In Sinsheim und verlierst am Ende das Spiel 4-2.
Ja, nach 6 Minuten würde man sagen, gerade wenn man sich dieses Tor anschaut, naja, na klar, Hoffenheim hat enorme Verteidigungsprobleme, sind da auch viel zu langsam und dann kommt ausgerechnet Davis. Ja, das hätte man eigentlich predikten können. Der läuft denen natürlich davon und das wird jetzt noch 600 bis 700 Mal passieren in diesem Spiel. Stattdessen passiert aber 2 Minuten später Folgendes. Manuel der Libero spielt ein Fehlpass in den Fuß von Kramaric, der dann eigentlich alles tut, um so richtig auf die, was ist denn das? Es gibt in der NBA Shaq the Fool, wenn man jemand was vermasselt. Das Medium gibt es so.
Der Kollege Arne Zeigler vielleicht, das ist Kacktor
ja,
des Monats.
Ja, es ist also eigentlich ist es eher das Nicht-Kacktor des Monats, wenn er nicht dann doch noch einen schlauen Moment hat und den auf Bayer zurücklegt und der weiß, wie man den Ball über die Linie befördert. Das heißt also, sie machen den Anschlusstreffer, obwohl Kramaric vorher schon seine Füße und den Ball verheddert hatte. Wenn ich jetzt gesagt habe, Kramaric weiß das eigentlich nicht, also wie man den Ball ins Tor befördert, dann straft er mich in der These in der zweiten Halbzeit lügen.
68. 2-2, Kimmich verliert den Ball auf Außen, hätte gerne einen Pfiff gehabt. Das sind so die Situationen, da haben wir auch in diesem Podcast schon häufiger mal drüber gesprochen, ne? Wo ich sage, die Verteidiger haben sich zu sehr daran gewöhnt, dass sie den Pfiff eigentlich immer kriegen vom Unparteiischen. Und es reicht ein leichter Kontakt in den Rücken und als Verteidiger, du kommst ein bisschen ins Straucheln, meistens lässt du dich fallen und kriegst eigentlich immer diesen Pfiff. Und ich fände es gut, wenn wir einfach generell mal anfangen würden, ich habe gerade kleine schamlose Werbung mit dem zukünftigen Schiri-Boss mit Knut Kirche, eine Folge Mensch Schiri aufgezeichnet, die ihr euch anhören könnt. Wenn der einfach, das habe ich ihm natürlich jetzt nicht wieder gesagt, weil da war die Szene noch nicht passiert, das war letzte Woche, wenn wir einfach anfangen würden, diese Linie zu beenden. Also wenn einfach Verteidiger sich nicht darauf verlassen können, dass sie diesen Pfiff bekommen, weil das war kein Foulspiel an Kimmich in dem Moment. So, und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es weiterläuft. Ich kann aber irgendwie auch verstehen, dass er sich beklagt, weil in 90% dieser Saison der Spiele kriegt er den Pfiff. Mhm. Das heißt, wir müssen die 90% eliminieren und dann hätte er auch einfach weitergespielt. So. Und dann ist es Bebu, der querschiebt und Kramaric ist dann einfach auch ein bisschen gieriger auf das Tor erzielen, als seine Gegenspieler aufs Tor verhindern und dann steht es 2-2.
Ich habe noch einen Take zu diesen 90%. Da bin ich jetzt auch wieder beim Basketball, weil jetzt gerade die Playoffs laufen und ich mich dann nochmal ein bisschen mehr damit beschäftige als sonst sowieso schon. Es gibt da ja diese Flopping-Regel und es wird sehr viel darauf geschaut, ob ein Spieler eine solche Situation nutzt, um einen Pfiff zu provozieren. Vielleicht muss es mehr sowas geben. Was dann auch mal dazu führen kann, was ich übrigens gut finde, dass der Schiedsrichter vielleicht sagt, jo, das ist ein Foulspiel und trotzdem gebe ich dir gelb, weil du zu viel draus gemacht hast. Ne? Ich weiß nicht, ob es dann besser wird, aber das könnte ein Ansatz sein.
Ja. Wo wir übrigens drüber gesprochen haben, in der Zwischenzeit war Alex Pavlovic verletzt, ausgewechselt. Mhm. Das passt dann auch zu dieser Bayern-Saison. Ne? Der hat sich irgendwie, wie war das? Ist ganz komisch. Er hat sich selber verletzt. Mhm. Ist selber mit dem Stollen im eigenen Sprunggelenk hängen geblieben.
Aber wohl so? Keine Gefahr mit Blick auf die EM. Wie gesagt, okay. Wir reden gleich noch über die Nominierung und Benni sagt, was völlig dämlich oder super genial von Julian Nagelsmann und Co. gewesen ist. Zurück zum Spiel. Kramaric macht dann auch das 3-2, schließt den aus der 16er Entfernung aufs kurze Eck ab. Neuer sieht insofern komisch aus, weil er so die Hände so hochhebt, als würde er sagen, ich gehe nicht hin, ich bin hier passiv im Abseits, aber er ist ja eigentlich der Torhüter. Und trotzdem glaube ich, dass er, wenn er da einfach eine andere Gestik zeigt, als nicht schuldig erklärt werden dürfte, weil der gut abgeschlossen ist und vor allen Dingen so dann leicht gegen die Laufrichtung gut geschossen ist von Kramaric. Oder siehst du es anders?
Also du interpretierst diese Gestik nicht so, als hätte er sich brutal verschätzt und dachte, der Ball geht auf der anderen Seite am Tor vorbei.
So hast du es interpretiert. Also ich weiß nicht, ob man nicht sagen muss, selbst wenn das so war, wenn er hingesprungen wäre, hätte er ihn auch nicht kriegen können. Das war jetzt eher so mein Take.
Aber also ehrlich? Ja, wobei, es ist schon gegen die Laufrichtung. Ansonsten bin ich ja fast geneigt, auch wenn mir Leute ja immer unterstellen, ein Neuer Hater zu sein. Also wenn Neuer hinspringt, an die meisten Bälle kommt er dann doch irgendwie immer noch ran. Mhm. Deswegen fand ich das irgendwie so komisch. Ja, wahrscheinlich hätte er den nicht erreicht, aber die Gestik sah halt komisch aus. Und 2 Minuten später spielt er von hinten raus einen, haben wir auch schon häufig genug zitiert, Anscheißerpass auf Leimer, der richtig Druck bekommt. Wenn er den spielt, dann wahrscheinlich eher auf einen anderen Fuß. Ne? Mhm. Und Leimer verliert den Ball und dann macht das Kramaric überragend. Ja, und so verlieren die Bayern dieses Spiel und Neuer wackelt irgendwie.
Mir hat jemand, ein gemeinsamer Bekannter, danach geschrieben, dass er jetzt dann doch ein ungutes Gefühl hat bezüglich dieser klaren Positionierung, dass Neuer die Nummer 1 bei der Europameisterschaft sein wird. Und ich habe erstens gesagt, du darfst diese Meinung nicht haben, weil sie Benni Zander schon hat. Und du solltest nie die gleiche Meinung haben. Das gibt mir ein schlechtes Gefühl wie Benni Zander. Aber ja, komisch ist es schon. Ich habe dann gedacht, naja, das ist halt so ein Spiel, wo es für die Bayern um nicht mehr so viel, ein bisschen ja schon, aber um nicht mehr so viel geht. Jetzt hat er natürlich auch dieses Ding im Halbfinale der Champions League gehabt, wo es dann doch um ein bisschen was ging.
Wobei er davor im Halbfinale überragend gewesen Richtig. Ist. Ne? Also er hat auch
Ich habe ein Urvertrauen in Manuel Neuer, das kann ich dir sagen, dass ihm sowas vielleicht da mal passiert, aber das ist eigentlich, also keine Ahnung, das ist wie wenn Harry Kane mal einen Elfmeter verschießt, dann ist umso wahrscheinlicher, dass er die nächsten 10 wieder trifft und dann ist doch aus deutscher Sicht gut, dass er jetzt mal was drin hatte, weil umso wahrscheinlicher ist, dass er die nächsten 10 Pflichtspiele keinen Patzer hat.
würde ich für die Heim-EM auch gerne nehmen. Also mir ging es auch nie, auch wenn das mancher falsch verstanden hat, mir ging es auch nie darum zu sagen, dass Ter Stegen der klar bessere Torhüter im Vergleich zu Neuer ist, sondern es ist für mich einfach ein einfach unfassbar persönliches Schicksal von Marc-André Ter Stegen, dass er halt hinter dem vielleicht besten Torhüter aller Zeiten einfach in dieser Nationalmannschaft nicht zum Zuge kommt. Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, das kann ich nicht ganz verifizieren, dass Ter Stegen jetzt in den letzten Wochen auch nicht in überragender Verfassung in Barcelona gewesen ist. Kann ich jetzt nur weiter tratschen, ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Am Ende gehe ich dann auch mit deiner Aussage, hoffentlich hat er damit jetzt alle Patzer weg und kriegt die kurze Ecke im Vergleich zum letzten Turnier in Katar dann zu, ja, wenn er im Länderspiel dann wieder zum Einsatz kommt. Eine Sache vielleicht noch zu Thomas Tuchel, weil wir wollen ja jetzt dann auch gleich mal mit Georg Holzner über den sprechen. Hast du seine legendäre Aussage mitbekommen auf der PK vor dem Spiel, als er zur Nominierung von Alex Pavlovic befragt wurde? Und wie war das Zitat vom Kollegen? Ja, sie hatten da ja auch einen großen Anteil daran und er einmal gedanklich Richtung Tegernsee grüßt mit der Aussage, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das war für mich eine sehr amüsante Note in der Vorbereitung auf dieses Wochenende.
Ja, wir hatten es ja, als wir das Statement von Uli Hoeneß interpretiert und dann diskutiert hatten, auch erwähnt, dass es natürlich schwer haltbar ist, zu sagen, er kann keine jungen Spieler entwickeln, wenn Pavlovic die Saison spielt, die er spielt und vor allen Dingen so viel Spielzeit bekommt. Aus Hoffenheimer Sicht eben noch festzuhalten, dass sie fast noch auf Position 6 gesprungen sind. Wie das dann am Ende nicht kam, werden wir gleich noch bereden. Sie sind auf der 7 und damit doch irgendwie erfolgreich unterwegs. Da bin ich auch sehr gespannt, was die Zukunft für Trainer und Kader bringt.
wie du die Stirn runzelst, als du sagst, Hoffenheim doch irgendwie erfolgreich unterwegs, ja, weil es so bei Frankfurt und Hoffenheim
ist. Es ist irgendwie ab da seltsam. Irgendwie komisch. Also Frankfurt wird Sechster und man fragt sich, ob das eigentlich eine erfolgreiche Saison gewesen ist. Es kann sein, da braucht es nur noch ein Spiel, nämlich ein erfolgreiches von Dortmund gegen Real Madrid und das ist in der Champions League. Und wie kann man sich denn bei Frankfurt, die sich für die Champions League qualifiziert, überhaupt überlegen, ob es eine erfolgreiche Saison gewesen ist oder nicht? Aber das ist die Craziness der aktuellen oder gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison. Da hat der FC Bayern dann seinen Anteil dran gehabt, da hat auch Thomas Tuchel seinen Anteil dran gehabt und wir wissen jetzt, es ist tatsächlich richtig, in der Vergangenheit zu sprechen, weil Thomas Tuchel und Bayern passé composé ist. Aber was jetzt die Zukunft des FC Bayern ist, das ist ja weiterhin eine große Frage. Und gut, dass wir das richtige Telefonbuch haben. Wir rufen, ich möchte sagen, fast an der Säbener Straße, nämlich bei unserem Mann des Vertrauens, bei Kicker-Reporter Georg Holzner an.
Als wäre in den vergangenen Jahren nicht ohnehin schon genug über den FC Bayern München gesprochen worden, haben wir jetzt, ich weiß nicht, ein Allzeithoch erreicht an Schlagzeilen, an Schlagzahl von Namen, von Dingen, die diskutiert werden, wer kommt, wer nicht und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt mal versuchen, wie so Profiler, die auf so einer Wand so einzelne Gesichter mit so rotem Band miteinander verbinden und irgendwie uns durch diesen Wust durchzuarbeiten. Und dabei hilft uns unser Schnüffler vor Ort, hätte ich fast gesagt, der Mann, der an der Säbener Straße für uns eben auch die Stellung hält. Georg Holzner, herzlich willkommen hier bei uns.
Hallo, servus, grüß euch.
Ach, jetzt habe ich fast so eine Tatortstimmung und es läuft so eine coole Musik im Hintergrund und wir gucken, ob wir den neuen Bayern-Trainer identifizieren können.
Das alte Problem ist nur, wir müssen trotzdem natürlich erstmal ausschließen. Wir müssen erstmal so ein bisschen uns ja nähern, indem wir den Kreis der Verdächtigen versuchen zu verkleinern. Und dann fangen wir jetzt mal an, Georg, mit dem Mann, der jetzt plötzlich nochmal im Verlaufe der vergangenen Woche, der wurde uns nochmal in die Ermittlung reingespült, hat sich aber dann jetzt doch rausgearbeitet aus der ganzen Sache. Thomas Tuchel, nimm uns mal bitte mit, wie nah es wirklich dran war, dass der vielleicht als Bayern-Trainer weitergemacht hätte.
Ja, das hat tatsächlich, gab es die ersten Annäherungsversuche schon zwischen Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick. Da gab es schon mein erstes ganz sanftes Abtasten, ob es denn im theoretischen Fall möglich wäre, ob sich Thomas Tuchel es vorstellen könnte. Da aber ist man dann erstmal auf Ralf Rangnick eben gegangen, nachdem dieser abgesagt hatte und dann auch eben Oliver Glasner abgesagt hatte oder eben sein Club einen Riegel vorgeschoben hatte, kam diese Thematik Tuchel nochmal auf und wurde nochmal richtig heiß. Aber es gab eben Details zu klären und Thomas Tuchel wusste natürlich auch, er kann sehr hoch pokern, weil er einfach nicht die fünfte und sechste Variante sein wollte in diesem ganzen Spiel. Und dann ist es absolut verständlich, dass Thomas Tuchel sagt, hey, ich will hier nicht der Notnagel von Notlagen und Notnagel sein, sondern ich möchte gerne, wenn dann, eine Vertragsverlängerung und nicht nur dieses eine Jahr aussitzen, mehr oder weniger, weil ihr keinen findet. Und das wiederum aber fand jetzt nicht überall Anklang beim FC Bayern und es gab einfach nicht die einstimmige Mehrheit im Verein. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen ohnehin das Grundproblem aktuell, weil relativ viele Leute beim FC Bayern mitsprechen. Und wenn man eine absolute Mehrheit im Club in der Trainersuche will, wird es unheimlich schwer, dass man die einfach erreicht, wie man in den vergangenen Wochen gesehen hat. Und da, glaube ich, ist es so ein Spiel. Zum einen wissen die möglichen Trainerkandidaten auch, dass es beim FC Bayern aufgrund dieser Lage in der Führungsetage kein einfaches Umfeld ist. Und zum anderen eben ist beim FC Bayern sehr, sehr schwer, dass sich alle auf eine Person verständigen können. So eben auch dann am Ende bei Thomas Tuchel, der dann für sich entschieden hat, okay, gut, ich habe nicht den Rückhalt von allen, also ergibt es vermutlich wenig Sinn.
Gibt es eigentlich noch einen Menschen mit einer Trainerlizenz auf diesem Planeten, der am Ende so funktioniert, dass der FC Bayern sein Gesicht bewahren kann?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Klar, wenn man einen sehr großen Namen präsentiert, wie Zinedine Zidane beispielsweise, dann wäre das natürlich aufgrund der Strahlkraft schon eine Persönlichkeit, wo man sagt, okay, und jetzt haben die Bayern doch nochmal einen großen Namen an dieselbe Straße gezaubert. Das ist klar. Ich glaube, dann würden auch sehr, sehr viele kritische Stimmen, glaube ich, erstmal verstummen aufgrund dessen, wer Zinedine Zidane ist. Dann aber wird schon sehr, sehr schwer, weil ich glaube, dass Pep Guardiola nicht zu haben sein wird in diesem Sommer. Jürgen Klopp scheint so, dass er nicht zu haben ist in diesem Sommer. Xavi Alonso hat schon abgesagt und dann wird der Trainermarkt von den prominenten Namen schon sehr, sehr klein.
De Zerbi ist auch raus, ne? Weil es da ja nochmal aufpoppte, er wird doch nicht bei Brighton bleiben, was zwischendurch eigentlich beschlossene Sache war. Aber trotzdem ist er kein Kandidat für die Bayern oder gibt es diese Möglichkeit noch?
Also wenn Max Eberl sagt, dass kein Italiener Bayern-Trainer wird, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass der raus ist. Nach dem, was ich gehört habe, in den vergangenen Wochen war De Zerbi nie heiß. Das war nie ein Top-Kandidat. Der wurde von einer Partei, vor allem von Max Eberl, gespielt und da auf die Liste geschrieben und der fand den oder findet den auch gut. Aber der De Zerbi hat von dieser absoluten Mehrheit, da war der sehr weit weg im Verein.
Ich habe gerade eben nochmal geschaut, vielleicht hat er ja noch eine zweite Staatsbürgerschaft, über die sich Max Eberl hätte retten können, aber die scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein. Und da kommen wir ja jetzt nochmal ins etwas größere Bild, also wir nehmen jetzt quasi die eine Tafel, schieben wir beiseite, packen die andere raus, denn das alles hat ja nun auch, Georg, eine absolute Auswirkung darauf, wie die Kaderplanung läuft. Also nimm uns da mal mit, was du hörst, was du wahrnimmst, wie trotzdem diese Kaderplanung vorangetrieben wird von Max Eberl, von Freund oder wie sehr das natürlich auch irgendwie damit zu tun hat, wen sie denn als Trainer finden.
Ich glaube, jetzt mal ganz grundsätzlich erstmal muss man sagen, der FC Bayern steht da, wo er jetzt steht, nicht ohne Grund. Also das ist einfach nur die logische Konsequenz und das Resultat, einfach das Missmanagement der vergangenen 3 bis 4 Jahre. Und jetzt, glaube ich, war auch mal vielleicht so eine Saison unheimlich nötig für den Verein, auch wenn es jetzt hart klingt, aber nötig, damit nichts mehr unter den Teppich gekehrt wird, damit alle mal aufwachen und damit man sich's nicht schönredet wie im vergangenen Jahr, wo man sich von dieser Last-Minute-Meisterschaft vielleicht noch hat ein bisschen täuschen lassen. Ich glaube, das ist erstmal das Grundlegende, was diese Kaderplanung, ja, was die Basis für diese Kaderplanung einfach ist. Die Verantwortlichen bei Bayern wissen, dass einiges umgekrempelt werden muss. Die wissen aber auch, dass das unheimlich schwer ist. Also sollen bis zu 8 Spieler abgegeben werden. Die Frage ist, wer von den 8 Spielern hat überhaupt einen Markt? Wen kriegt man los? Die verdienen bei Bayern unfassbar viel Geld für entsprechend teilweise zu wenig Leistung. Und dann wird es sehr, sehr schwer, da einen Abnehmer zu finden, der sagt, ja, wir sind bereit, diese Gehälter zu bezahlen. Also von daher der Verkäufer Max Eberl, der wird noch mehr gefragt sein als der Einkäufer Max Eberl, weil erstmal muss man die Leute auch losbringen, damit man Einnahmen generiert und damit man das dann umsetzen kann, die Pläne, die man hat. Von daher, es wird unglaublich schwer. Manche Leute sagen, man sollte die Kaderplanung auch ohne zu wissen, wer Trainer ist, hinkriegen, weil man sich für den Verein und nicht für den Trainer entscheidet in so einem Fall, wenn man neue Hol- oder Vertragsverlängerungen versucht zu machen oder durchzuziehen. Ich glaube, dass das ein bisschen sehr romantisch gedacht ist, das Ganze, weil ich glaube, in der heutigen Zeit ist es too much Business und weniger ich liebe den Verein in diesem Fall. Und von daher glaube ich schon, dass die Trainerpersonalie schon einen entscheidenden Faktor in dieser Kaderplanung mit sich bringt. Die Zeit drängt, das sehen wir ja jetzt auch. Also man wollte ursprünglich irgendwann mal in der Mitte April einen Trainer präsentieren, dann wollte man Ende April einen Trainer präsentieren. Jetzt laufen wir auf Mitte, Ende Mai zu. Ja, also der FC Bayern gibt ein, ich würde jetzt mal sagen, ungewohnt seltsames Bild gerade von sich ab. Und ja, die Lösungen, weiß ich nicht, ob sie die schon komplett parat haben.
Vielleicht haben sie die Lösung schon präsentiert, aber so im DFB-Verkündungsstil und irgendeine Bäckerin hat schon ein Video aufgenommen und das sollte viral gehen, aber es hat einfach niemand geschaut. Ja, das ist ja auch. Aber du, ich habe nochmal eine ernste Frage. Also du sagst jetzt, bis zu acht Spieler sollen gehen. Ich finde, wenn wir über die Trainer gerade geredet haben, auch krass, was für unterschiedliche Typen, Trainertypen da gehandelt wurden. Ne? Also ein Rangnick würde ja doch anderen, sehr anderen Fußball spielen lassen als, nehmen wir Xabi Alonso oder De Zerbi. Gibt es Spieler, bei denen du sagst, unabhängig vom Trainer, wird der auf jeden Fall gehen? Also mir kommen so Namen wie Upamecano, wie Davis. Oder sind alle Namen abhängig von dem, was da in der nächsten Saison auf der Trainerbank sitzt?
Ich glaube, dass die Namen abhängig davon sind, welchen Markt sie haben. Weil man muss sie erst loswerden. Ich glaube, dass klar gibt's Trainer, die planen vielleicht mit dem einen Spieler so, mit dem anderen Spieler so. Das kann schon sein, aber die... Ein Ralf Rangnick beispielsweise, weiß ich, ist zur nahezu identischen Analyse, was den Kader angeht, gekommen wie Thomas Tuchel vor einem Jahr. Also die sind sich relativ einig, einige Trainerkandidaten, was den FC Bayern Kader angeht. Von daher glaube ich, ist die Differenz oder die Diskrepanz da drin gar nicht so gegeben, sondern ich glaube, das ist schon einheitlich. Ich glaube, von diesen Spielern, die gehen sollen oder könnten, geht's wirklich darum, findet man jemanden, der die nimmt. So, und dann geht's auch darum, einmal die Gehälter und zum anderen, man will ja auch Ablöse generieren. Und haben diese Bayern-Spieler in dieser Saison wirklich diese Leistung gebracht, zu sagen, hey, wir kriegen für den 40 Millionen, für den 60 Millionen, für den 70, weiß ich nicht, muss ich wirklich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wer Top-Marktwerte hat. Ein Sané, okay, der hat hin und wieder diese Saison gezeigt, dass er es eigentlich kann. Ich weiß aber nicht, ob die Sané abgeben wollen. So, bei Kingsley Coman ist einer, der ist lange hier, der hat auch selbst schon kokettiert mit einem Schritt in die Premier League. Wer weiß, vielleicht wird der zu einem Verkaufskandidaten, den stelle ich mir auch noch vor, dass er einen Markt hat. Wobei auch da die Leute wissen, dass der eine gewisse Verletzungshistorie mit sich bringt. Und das Ganze macht für den FC Bayern in diesem Sommer unfassbar schwer.
Kommissar Holzner, hier bei uns bei Kicker Meets Saison. Schöpmann, wenn du mal dich ein bisschen hier auch einbringen würdest in diesem Podcast, würdest du jetzt mit deinen Photoshop-Skills aus Georg mit ihm so ein Trenchcoat anziehen, so einen Hut auf und so eine Lupe. Ja, vor. Und dann würden wir ihn auf die Bayern-Suche beschicken.
Ja. Aber ich finde schon, Kommissar Holzner, da habe ich ein Bild vor Augen und dann ist Schlütmann ist auf jeden Fall derjenige, der nur den Wagen vorfährt.
Ja, das ist völlig okay.
Ja, ja.
Georg, danke.
Danke für deine Zeit.
Ich sage danke, merci.
Es fehlen noch zwei Partien. Wir waren vorhin schon mal kurz gedanklich bei Eintracht Frankfurt. Die spielen 2:2 gegen RB Leipzig. Unter Umständen kommende Saison in der Champions League. Wir haben schon
also Leipzig auf jeden Fall, aber Frankfurt eventuell.
Genau, also eventuell sogar beide. Über diesem Spiel stand dann trotzdem, dass ganz, 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 ganz am Ende noch zwei besondere Frankfurt-Figuren verabschiedet wurden, Rode und Hasebe, die eingewechselt wurden. Auch das waren besonders emotionale Bilder. Und das Spiel dreht Frankfurt aus dem 0-2 noch in 2-2. Xavi holt einen Strafstoß gegen Götze raus, den er dann kurz vor der Pause selbst vollendet, zum 1:0. Kurz nach der Pause legt Šeško nach, Seiwald schickt ihn und dann haut er das Ding aus der zweiten Reihe rein. Und dann wird es legendär, denn dann ist das Spiel erstmal 10 Minuten unterbrochen, weil der Video...
Ja, nicht nur die Abschiedsmomente standen über diesem Spiel, sondern der Videowürfel hat sich gedacht, dann stelle ich mich doch auch einmal kurz übers Spiel und zwar direkt darüber.
Sensationell.
Ein absenkender Videowürfel, was es alles gibt. Weißt du mittlerweile, hast du das mitgekriegt, was der Grund dafür war?
Zu viel Rauchentwicklung, oder? Ja. Aus dem Leipziger Block?
Kannst du mir logisch erklären, warum ein Videowürfel so eingestellt ist, dass er in Richtung Spielfeld absinkt, wenn die Rauchanlage im Videowürfel angeht. Ich hab's, also offensichtlich ist das so, aber warum es so ist, weiß ich noch nicht.
Also wenn das Stadion brennt, sagen wir jetzt mal, dann ist es, glaube ich, besser, wenn der Videowürfel nicht einfach aus 180 Metern nach unten kracht, wenn die Seile langsam abkokeln, sondern dann vielleicht schon unten auf dem Boden angekommen ist. Wäre jetzt so meine naive, ganz bestimmt nicht brandschutztechnisch adäquate Erklärung dazu.
Da muss ja der Wind schon sehr ungünstig gestanden haben. Ich sag mal vorsichtig, in Frankfurt hat es ja Rauchentwicklung auch vor diesem Spiel schon mal gegeben. Aber Leipzig hat es geschafft, den Videowürfel abzusenken. Ich hoffe, dass sich nicht zu viele andere Fanlager jetzt motiviert fühlen, das auch hinzubekommen.
Dass einfach das am letzten Spieltag auch noch passiert. Ne? Also das ist einfach eine der kuriosesten Spielunterbrechungen dann auch noch. Und wir hatten ja nun in dieser Saison mehr als genug Spielunterbrechungen. Und den Frankfurtern hat es aber nicht so wirklich geschadet, denn die drehen dann, wie gesagt, noch das Spiel. Ekitike nach einer Flanke von der rechten Seite mit einem super Kopfball zum 1:2. Dann gibt es nochmal einen Doppelpfosten, hat Leipzig nochmal Pech. Erst Tuta, dem fast ein Eigentor unterläuft, und dann Elmas im Nachschuss, zweimal Aluminium. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch noch einen Strafstoß, den Omar Marmoush verwandelt zum 2:2 Endstand.
Ja, selbst rausgeholt, selbst verwandelt und damit Frankfurt also auf die 6 gebracht. Wie wichtig das noch werden wird, Europa League ist damit sicher, aber eventuell eben auch Champions League, das werden wir dann in den nächsten 2 Wochen erfahren, abhängig von dem, was Dortmund macht. Die Darmstadt im letzten Saisonspiel schlagen, die natürlich vollen Fokus auf dieses Champions League-Finale, das wichtigste Spiel der Saison, hatten. Entsprechend sah auch die Aufstellung aus. Und zweitens natürlich vollen Fokus auf die Verabschiedung von Marco Reus hatten, der einen gebührenden Abschied bekam und irgendwie auch selber daran beteiligt war. Nach seiner Vorlage macht Madsen das 1:0. Und dann sagt er sich, ich zeig nochmal ganz kurz, was eigentlich mein Signature-Move ist. Und der Schaufeln wäre der völlig falsche Begriff. Er reust einen Freistoß zum 2:0 rein. Gibt dann auch noch das 3:0. Das war ein schöner Chipball von Sancho auf Brandt. Dann wird Reus mit Spalier stehenden Dortmund dann ausgewechselt. Malen macht dann noch sein 13. Saisontor zum 4:0. Darmstadt sang- und klanglos. Und Dortmund locker mit Blick auf dieses entscheidende Spiel dieser trotzdem ja noch unterschiedlich interpretierbaren Saison.
Ja, große Gefühle da, ne? Schon beim Warm-up ging er als Einziger raus und die Mannschaft kam dann erst hinterher, dann gab es eine tolle Choreografie und da hat das mit
dem Spiel... Aber hat auch nicht geheult, ne?
Nee.
Was ist denn das für ein Thema? Habe ich da wieder den Zug verpasst?
Die machen das alle hinter geschlossenen Türen. Die Choreo war wirklich sensationell und man muss sagen, da hat der Spielplanmacher dann aus Dortmunder Sicht genau richtig gelegen, ne? Dass am letzten Spieltag dann auch noch ein Heimspiel ansteht. Das hätte ich mir für Christian Streich irgendwie auch gewünscht, aber sei es drum. Die große Frage ist doch jetzt nur, verabschiedet sich Marco Reus als Champions-League-Sieger?
Ja, das wär schon die geilste Geschichte von allen, aber Real Madrid wird was dagegen haben. In 2 Wochen ist es soweit, ne?
Ja. Genau, jetzt am Wochenende ist Pokal, also wir haben jetzt in den nächsten Tagen Europa-League-Finale, erstes Relegationsspiel, Pokalfinale, Relegationsrückspiel. Das haben wir dann alles kommende Woche zu besprechen und dann gibt es nochmal das Champions-League-Finale am Samstag drauf.
Hinter die Saison können wir fast einen Haken setzen. Es gibt natürlich, wie du sagst, noch die Relegationsspiele, aber es gibt ja auch noch einen Freddy Tappe, der natürlich auch nochmal arbeiten soll. Was war das jetzt für eine Saison, die auf jeden Fall Historisches für uns gebracht hat? Aber wie speziell ist sie eigentlich gewesen, Freddy?
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Die Saison 2023-24 war eine der historischsten Spielzeiten der Bundesliga-Geschichte. Erstmals erlebten wir mit Leverkusen ein ungeschlagenes Team über eine gesamte Saison. Stuttgart sammelte satte 40 Punkte mehr als in der Vorsaison und sprang von Platz 16 auf Platz 2 in dieser Saison. Nie zuvor gab es eine solche Steigerung zwischen 2 Spielzeiten. Heidenheim könnte als Aufsteiger sogar noch in den Europapokal einziehen und mit Köln steigt fast exakt 60 Jahre später der erste Meister der Bundesliga ab. Aber auch abseits dieser teamspezifischen Rekorde war es eine herausragende Bundesliga-Saison. Es fielen exakt 985 Tore. So viele waren es zuletzt in der Saison 1991-92, also verdammt lang her. Und auch im Vergleich mit den anderen großen Ligen in Europa hat die Bundesliga einen enormen Sprung in dieser Spielzeit gemacht. In keiner anderen Top-5-Liga wurden mehr Pässe pro Spiel gespielt als in der Bundesliga. Mit Leverkusen, den Bayern und Stuttgart haben wir zudem gleich 3 Teams in den Top 10, was die Passquote in den europäischen Ligen angeht. aber auch neben den vielen Pässen weiß die Bundesliga echt zu begeistern. In keiner anderen Liga gab es mehr Schüsse und Großchancen pro Spiel zu sehen. Es ist also wirklich kein Wunder, dass auch in dieser Saison die Bundesliga in den Top 5 Ligen wieder den höchsten Zuschauerschnitt generierte. Gekrönt werden könnte diese Saison aus Bundesliga-Sicht natürlich noch mit zwei internationalen Titeln. Die erste Chance darauf, die hat Leverkusen am Mittwoch und laut Tipico geht die Werkself mit einer 1,77er Quote auch als klarer Favorit in das Europa-League-Finale gegen Atalanta.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
So, jetzt wollten wir eigentlich schon einen Haken an die Saison machen, mal noch gucken, wer das Managerspiel bei uns in der Liga gewonnen hat. Und dann grätscht hier mitten in unserer Aufzeichnung Alexander Schlüter folgende Schlagzeile in der Kicker-App zu lesen. Störfall in Bochum, Riemann spielt nicht in der Relegation. Unterschiedliche Auffassungen. Wow.
Ich habe die Schlagzeile auch gerade. Ich finde, wenn du es zu Ende liest, wird es interessant, unterschiedliche Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen. Was genau sind denn teaminhaltliche Themen?
Sind nicht alle Themen irgendwie teaminhaltlich?
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Inwiefern verändert das jetzt unser Gefühl für die Relegation nochmal, dass jetzt wahrscheinlich Andi Luth, auch ein lieber Freund dieses Podcasts, da jetzt nochmal seine zwei großen Auftritte bekommt?
Ja, ich weiß es nicht. Ich finde nicht, dass es die Situation für den VfL Bochum besser macht, so sehr ich Andi Luth jetzt da noch einen großen Auftritt gönne. Aber das spricht nicht für Bochum. Aber hey, gucken wir uns an. Besprechen wir. Du hast es richtig gesagt, wir müssen jetzt noch einmal diese Manager-App aufmachen, ne?
So machen
wir das.
Ist
das letzte Mal, dass ich diese App aufmache? Nein, ich werd natürlich treuer Fan bleiben. Ist ja klar. Vielleicht ist das sogar jetzt mein Hauptkarriereweg. Manager-Spieler.
Psst. Kicker-Manager-Spiel.
Ich fürchte nur, Alexander, wir müssen das nächste Woche machen, denn in meiner App sind die Punkte für den 34. Spieltag, da ja heute Feiertag ist, noch nicht eingerechnet. Und dadurch, dass der Kicker, glaube ich, auch erst dadurch ja dann erst morgen erscheint, jetzt, das ist jetzt absolut gefährliches Halbwissen von mir, gibt es dann, glaube ich, auch die Punkte und dementsprechend auch Noten und alles erst morgen und auch erst unseren Sieger in der Liga. Ich glaube zwar, dass es einen ganz klaren Favoriten gibt, der auch mit Janne Nägelen sich nicht mehr einholen lässt, aber das müssen wir noch mal eine Woche vertagen.
Ich habe 5 fragliche aufgestellte Spieler. Die Zahl kann ich euch geben. Ja. Das wurde mir gerade angezeigt. Ist
immerhin nur einer mehr als ich.
Ja. Wie ausführlich reden wir denn dann stattdessen noch über, wir lassen den Abbinder weg, wir halten diese Klammer Kicker-Manager-Spiel einfach für eine Woche offen. Wie ausführlich willst du über die Kadernominierung reden? Ihr wisst es jetzt, wir werden EM-Folgen machen, wir werden natürlich ausführlich über die Personalien reden. Wollen wir noch besprechen, wie wir das eigentlich fanden mit diesen Veröffentlichungen? Haben wir eigentlich schon mehr als angerissen in der vergangenen Folge. Das heißt, wir können handfest drüber reden, ist das die richtige Personalauswahl von Julian N. gewesen.
Ja, aber also du hast mir ja auch, wir haben uns ja gegenseitig zugestimmt in der vergangenen Woche und da hat sich bei dir auch nichts geändert, dass das allein aus PR-Sicht vom DFB, von der Medienabteilung und so ein richtig smarter Move war. Ne? Ja, denn dabei bin ich weiter.
Ja, okay. Bleib dabei. Ja. Also sag, Goretzka nicht dabei, Hummels nicht dabei, genial.
Genial würde ich jetzt nicht sagen, weil das wäre den beiden gegenüber einfach unfair. Ich weiß auch nicht, also ich sag mal so, Julian Nagelsmann war auf der Pressekonferenz ja sehr bemüht zu erklären, dass es um Rollen geht und wer kann welche Rolle wie ausführen und ausfüllen und wer kann sich dann auch mit seiner Rolle abfinden, was auch immer. Leon Goretzka hatte jetzt zuletzt, finde ich, schon nochmal in der einen oder anderen Aussage auch klargemacht, dass er mit jeder Rolle sich arrangieren wird. Und Leon Goretzka ist für mich jetzt auch keiner, der auffällig geworden ist über seine Karriere als ein totaler Ego-Shooter und Stinkstiefel. Das heißt, ich hoffe, nur um das mal voranzusetzen, dass jetzt nicht bei allen sich verfestigt hat, der Goretzka ist ja ein Ego-Zocker, dem es gar nicht um die Mannschaft geht. Weil das glaube ich nämlich einfach nicht. Das ist ein super smarter, super intelligenter Typ, der 90% seiner Aussagen kann ich zu 100% so unterstreichen, wie der sich auch zu gesellschaftspolitischen Themen äußert. Wir haben in dieser Saison auch immer mal darüber gesprochen, dass es vielleicht auf der Position bei den Bayern nicht so optimal für ihn ist und so, aber er hat dann auch, gerade nachdem er nicht nominiert wurde, auch echt nochmal richtig bockstarke Spiele gezeigt. Und deswegen hoffe ich einfach, dass jetzt nicht der Grundtenor bei den Leuten im Kopf hängen bleibt. Ja, der Goretzka, der ist nicht gut für die Teamchemie. Weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber genauso wie der Tenor nicht richtig sein sollte. Wir haben ja damals, als Nagelsmann verpflichtet wurde, darüber gesprochen, ob der da Mannschaften verliert und so. Also es gibt ja manchmal so, plötzlich hast du so einen Ruf weg, der aber gar nicht gerechtfertigt ist.
Ja, ja, ach, gilt auch für Mats Hummels ähnlich. Also, genau, ja. Also es war natürlich jetzt einfach nur provokant rübergeschoben, ob das genial war oder eben nicht. Ich finde, ja, es ist auch, vielleicht kann man es so sehen und festhalten, es ist auch eine gewisse Luxusentscheidung, die Julian Nagelsmann treffen durfte, wenn man solche Leute zu Hause lassen kann, also den doppelt Hinspiel-Rückspiel Man of the Match eines Champions League-Halbfinals nicht mit zur EM zu nehmen, ist außergewöhnlich, spricht aber vielleicht auch für die Alternativen, und das gleiche gilt für Leon Goretzka. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob Leon Goretzka vielleicht die fehlende Vielseitigkeit, er kann Innenverteidiger spielen, aber dann war es das wohl, und du willst ihn da eigentlich ja auch nicht haben, zum Verhängnis geworden ist. Also wenn er Conny Leimer wäre, ne? Ja genau, einfach mal so gespielt. Wäre Conny Leimer bei der Europameisterschaft mit dabei, hat im selben Verein gespielt, hat irgendwie insgesamt eine vergleichbare Saison wie Leon Goretzka gespielt, aber ich glaube, er wäre dabei.
Dann müsste er ja einen aus dem Quartett, Pavlovic, Andrich, Groß und Groß zu Hause lassen. Würde Julian Nagelsmann Conny Leimer statt Pascal Groß mitnehmen, könnte ich mir vorstellen. Interessanter Gedankengang.
Aber ja, ist jetzt, weil du eben weißt, Conny Leimer kann, und das ist in so einem Turnier nicht unwichtig, notfalls auch noch den Rechtsverteidiger spielen. Ist sowieso jetzt alles. Wahrscheinlich wird man ihn nicht mehr einbürgern, und wir werden ja Conny Leimer dann für ein anderes Team bei der Europameisterschaft bewundern dürfen, ist jetzt sowieso im
Selbstverständnis. Und was ist mit Hummels in der Innenverteidigung? Weil da hast du ja jetzt Schlotterbeck, Rüdiger, die beide das Champions League-Finale spielen. Tah und dann noch Anton und Koch. Also es gibt ja Menschen, die sagen, zumindest statt Robin Koch hätte Mats Hummels den Part verdient gehabt.
Wobei habe ich auf dem Schirm, dass einer noch gestrichen wird, und ich fürchte, da wird es dann Robin Koch noch erwischen.
Ja, es ist jetzt ein 27er Kader, und da Julian Nagelsmann gesagt hat, dass er, was ich sehr interessant finde, 4 Torhüter mitnehmen will, einfach damit auch eben da keine Gefahr eingegangen wird bei Torschusstraining und was auch immer. Das finde ich schon spannend, dass du dir dann den Luxus von 4 Torhütern gönnst in einem 26er Kader. Muss es ja noch einen Feldspieler erwischen. Kannst du denn mit dem Take was anfangen? Weil auch da habe ich dann einfach ein Grundvertrauen irgendwie in den Trainer, egal ob das jetzt Nagelsmann ist oder jemand ganz anders. Wenn der nicht das Gefühl hat, dass es gut für die Gruppe ist, dass Mats Hummels als viertes Rad am IV-Wagen da mitfährt, dafür ist der Trainer ja da.
Ich weiß nicht, wie dieser Wagen aussieht, dass man nicht ein viertes Rad noch gebrauchen kann, aber okay. Das stimmt,
dafür ist er da. Es ist ein Dreirad. Nee, ein Zweirad.
Ich finde, du hast recht. Ich finde, du hast auch recht damit. Das sage ich jetzt zu oft. Wir müssen echt unsere Karrieren beenden. Also man sollte ihn, nämlich Mats Hummels, nicht in ein falsches Licht rücken, dass der jetzt kein Teamplayer mehr ist oder sowas. Das wäre völliger Quatsch. Ja. Aber ich finde, eine Sache kommt häufig ein bisschen zu kurz. Julian Nagelsmann hat all diese Leute, die er entsprechend, das hat er ja auch kommuniziert, danach dann nochmal angerufen hat, ob sie dabei oder eben nicht sind, ja in den letzten Monaten mal eingeladen zu einer Nationalmannschaftsreise. Ne? Zu einem dieser Zeitfenster, in denen es dann immer kein Kicker-Meets-Zone gibt. Diese Zeitfenster hat Julian Nagelsmann genutzt, um sich alle mal anzugucken. Und was wir vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzen, er sieht viel mehr und er kann sich viel mehr angucken, als wir das tun. Er kann das im Training tun, wenn die alle miteinander spielen und wenn er sagt, meine Idee ist wie folgt, wir stehen so hoch mit der Abwehrkette, wir machen im Mittelfeld das und das und das und halten hier die Position und hier wechseln wir sie etc. All das konnte er mit den Leuten, die jetzt diskutiert werden, von uns beiden und von allen anderen in der Deutschen Bundesrepublik, anschauen. Und das Zweite ist natürlich, dass er dann auch sieht, wer ist denn wie beim Essen unterwegs und beim Pool, Billard, Tischtennis, whatever. Ne? Und nochmal, damit will ich nicht sagen, dass Mats Hummels und Leon Goretzka jetzt überhaupt menschlich überhaupt nicht mehr in der Lage wären, 4 Wochen mit irgendeiner Mannschaft irgendwo hinzureisen. Aber wir müssen ihm da vertrauen. Da bin ich bei dir. Weil er viel bessere Einblicke hat als wir alle.
Was ist mit dem Tempo-Argument? Also alle diese Innenverteidiger, die er jetzt dabei hat, sind einfach deutlich schneller als
Mats. Stimmt, aber da würde ich gerne einmal bei Kylian Mbappé nachfragen, wie einfach es ist, gegen einen viel langsameren Mats Hummels Tore zu schießen.
Also es ist schon unterm Strich, du hast es gesagt, es ist eine absolute Luxussituation, die Nagelsmann hatte, dass man überhaupt in der Lage ist, bei unserer Nationalmannschaft Goretzka und Hummels nicht mitzunehmen. und trotzdem Argumente dafür finden kann. Ne? Das zeigt ja erstmal, was da eigentlich für eine Personaldecke da ist. Und ich bleibe irgendwie dabei, ja, Julian Nagelsmann ist ein ziemlich guter Trainer. Ich habe erstmal ein Grundvertrauen darin, dass der da mit seinen Assistenten und so einen guten Plan hat. Und da spielen die beiden halt keine Rolle. Und das ist super bitter bei einer Heim-EM, gerade Mats Hummels. Das wäre jetzt für ihn nochmal auch so ein Krönchen gewesen, selbst wenn er nicht gespielt hätte wahrscheinlich. Ja, das ist halt auch, manchmal muss man als Trainer leider auch Einzelschicksale in Kauf nehmen.
Das Geile ist ja, es wird Europameisterschaftsfolgen von Kicker Meets the Zone geben, in denen wir dann sagen können, das war natürlich eine absolut miese Entscheidung, Mats Hummels jetzt in dem Moment nicht im Kader zu haben. Hört euch das an. Für diese Folge heißt es, danke für die Aufmerksamkeit. Ihr hört uns entweder spät Montagabend oder dann spätestens Dienstag wieder.
Ja, ich würde mal vorsichtig Richtung Dienstag die Leute schubsen, weil ich glaube, wenn wir ganz spät Montagabend aufzeichnen, dann pennen die sowieso alle schon. Denzufolge bis kommende Woche. Die Abschiedstour von Benny und Alex ist hiermit eingeläutet. Wir freuen uns, wenn ihr teilhabt an dieser Abschiedstournee.
Ja, und jetzt feiert noch schön Pfingsten, den Heiligen Geist, um den es bei diesem Fest geht. Der soll nämlich an eben diesem Tage über die Anhänger von Jesus gekommen sein, was aber dieser ominöse Heilige Geist ist, von dem nicht nur in der Bibel, sondern auch in den Kirchen so oft die Rede ist. Das gilt es zu ergründen. Nutzt den Rest des Tages genau dafür.
Weiß man ja.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.